Hey und willkommen beim Indie Film Talk Podcast, der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmemachers geht. Viel Spaß! In einem Roundtable zusammen, wo wir einer zeigt schon einen viereckigen Tisch und keinen runden Tisch, aber es geht eher darum, dass wir zusammen rund um den Tisch sitzen. Und heute reden wir anstatt über zwei Filme, wie wir es bis jetzt gemacht haben, über eine Serie diesmal, deswegen halt auch nur eine Serie, bestehend aus 6 Folgen, eine deutsche Serie in dem Fall und eine ZDF-Produktion. Und heute reden wir über den Film Bad Banks, eine ZDF-Produktion. Und hauptsächlich vom ZDF, glaube ich, gefördert insgesamt.
Der Film co-produziert
sogar. Luxemburg war mit am Start.
Genau.
Und Arte.
Und Arte war auch nochmal co-produziert. Also einige große
Töpfer.
Ich weiß nicht, ob man Luxemburg ist.
Ja. Also Geldgeber, Investoren.
Die mit dabei waren. Und ich glaube, das sieht man dem Film auch an, aber dazu kommen wir gleich. Deswegen erstmal, damit jeder weiß, wer hier mit mir zusammensitzt und ich nicht alleine sitze, können sich jeder mal selber vorstellen. Ich fange einfach mal von links an.
Okay. Hi, ich bin Susanne Braun und gebürtiges Berliner Pflänzchen. Und habe Theaterwissenschaft studiert, also komme total aus der geisteswissenschaftlichen Szene und habe dann irgendwann mal den Seitensprung zum Film gemacht, war dort als Regieassistentin tätig in diversen Produktionen und bin dann darüber in die total tolle Festivallandschaft gekommen und eingetaucht und bin seit knapp 2 Jahren als Moderatorin unterwegs auf Festivals und aber auch anderweitig. Mhm.
Schick.
Ja, ich bin die zweite innere Stimme von Eugene, Alexander Gams.
Stimmt, das sind alles nur meine Stimmen. Ich imitiere die Stimmen die ganze Zeit, das merkt ihr nicht.
Genau, genau, ich komme vom Theater, habe dort hab Schauspiel studiert und seit 2 Jahren mache ich Filme als Regisseur. Und habe gerade 2, die jetzt bald, beim letzten habe ich schon gesagt, in der Postproduktion stecken und bald sind wir wirklich fertig und dann gibt es Screening-Time.
Welche denn?
Nathan Connor Resurrection and Affliction. Ein 2-Minüter und ein, ich glaube, 16-Minüter wird es werden.
Sag dir noch mal langsam, ja, genau. Wo der erste Titel aufhört und wo der zweite anfängt.
Ich wusste nicht genau, ob das jetzt ein Titel war mit Teil 2, Teil 3.
Nathan O'Connor Resurrection und der zweite, der 2-Minüter, heißt Affliction. Mhm. So, okay. Genau. Die haben englische Titel, weil wir sie auf Englisch gedreht haben. Beziehungsweise der zweite hat keinen Dialog.
Mhm. Okay. In Berlin gedreht oder wo?
In Berlin City, ja.
Okay. Dann der nächste, Dominik ist dran.
Dominik, genau. Dominik Balko, um genau zu sein. Berliner Regisseur, auch hier geboren und aufgewachsen.
Auch ein Pflänzchen, ja.
Auch ein Pflänzchen, zartes Pflänzchen. Und genau, viel groß geworden mit Musikvideoarbeit und damit hauptsächlich mein Geld verdient und so die letzten 3 Jahre immer mehr den Fokus in die Film- und Spielfilmrichtung gelenkt.
Wie war es mit deinem Spielfilm?
Gut, es geht voran, aber da man nebenbei auch Geld verdienen muss und wir noch keine Drehbuchförderung haben, muss ich halt auch immer mal wieder dann für einen halben Monat pausieren und was anderes weitermachen. Von daher nicht so schnell, wie ich es gerne hätte, aber es geht voran.
Sehr gut. Dieses Jahr irgendwas? Aussicht von dem Drehbuch,
ich mache ein bisschen dieses, Druck, ne? Ja, sehr gerne, vor allem vor Publikum Druck machen, ja, genau. Nein, dieses Jahr auf jeden Fall ein Drehbuch und einen Produzenten haben oder Produzentin, das ist auf jeden Fall der Plan und im nächsten Jahr wissen, wie man es dann hoffentlich auch im nächsten Jahr dreht und realisiert, ob es eine geförderte Geschichte wird oder das relativ klein ist, kammerspielhaft, ob man es dann tatsächlich irgendwie independent auf die Beine stellt.
Okay, klingt cool.
Ihr beide habt so einen Produktionsdruck, da kann ich mich total zurücklehnen. alles klar, okay, Kurzfilm.
Gehen wir zu der Serie, die wir uns angeschaut haben und die wir heute besprechen wollen. Wie gesagt, es geht um Bad Banks. Ich fand ein interessantes Projekt oder interessanten Filmansatz, den der Film angenommen hat. Schon wieder Film gesagt.
Macht ein Trinkspiel draus. Genau, macht immer, echt ein Trinkspiel genau.
Wir
Mal,
haben hier ganz viel Wasser.
Genau. Ja, wir haben
getarnt
Wasser,
als Wodka.
Aber ihr Zuhörer macht echt jedes Mal einen Shot trinken, wenn der Film zu der Serie war. Ich glaube, ich bin bei 3 oder 4 Shots.
Naja, aber es ist halt, wie gesagt, also das hatte ich vorher im Vorgespräch gesagt, klar, ist ja immer bei einer Kurzserie, das meine ich am mindestens 6 Folgen. Man ist immer gewillt dazu, das ist halt als Film zu sehen, weil es einfach kompakt ist, was ich auch gut finde, eben ein kompaktes Medium, erst recht heutzutage, wo es so viele Filme gibt und so viele Serien gibt, dass es einfach abgeschlossen ist. Ne? Du guckst es dir durch und dann ist es erledigt. Du weißt, okay, 6 Stunden, auch wenn du jeden Tag guckst oder wie auch immer, du bist dann durch. Und es ist nicht so angesetzt, obwohl in dem Fall ein Cliffhanger mit drin war, aber es ist nicht ganz so, als ob jetzt wirklich das immer weitergetrieben werden muss, sondern es ist einfach abgeschlossen, ein abgeschlossener Film oder ein langer Film oder eine Serie. Zu unserem Gespräch allgemein, also es gibt Spoiler, das heißt, alle Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, am besten davor anschauen, bevor ihr den Podcast hört, weil wir werden...
Also jetzt,
genau, drück auf Pause und jetzt 6 Stunden lang, einfach davor den Film schauen, weil das ist ganz gut, weil dann können wir halt auch wirklich offen darüber reden, ohne irgendwie uns darum rumherum bewegen zu müssen. Und es geht ja schon so ein bisschen darum, wie wir als Filmmacher oder als im Film, in der Filmindustrie irgendwie Lebenden das einfach uns selbst wahrgenommen haben halt, ne? Und deswegen, da wäre es mir wichtig, dass halt wirklich einfach jeder frei reden kann, ohne von irgendjemandem den Spoilerstempel ins Gesicht gedrückt zu bekommen. Genau, das ist der eine Punkt. Und ich habe auch, auch im Vorgespräch gesagt, dass mir wäre es wichtig, dass wir mal in unserer Analyse den Stempel für einen deutschen Film versuchen, einfach mal rauszunehmen aus dieser Rezension oder aus diesem Gespräch. Einfach mal, dass wir einfach mal mehr sagen, wir reden einfach mal über einen Film, der sich mit allen anderen auch messen muss, wie jeder andere Film genauso. Und dass wir den einfach wirklich als eigenständigen Film sehen. Dass wir da irgendwie mal kurz irgendwie den deutschen Vergleich irgendwie ziehen, das ist, glaube ich, ganz klar und das ist auch vollkommen okay. Ich wollte bloß nicht, dass wir nur daran hängen und irgendwie versuchen, ja, für einen deutschen Film ist der ganz gut oder wie auch immer. Ne?
Für eine deutsche Serie.
Für eine deutsche Serie ist der ganz gut. Du weißt, wenn du frisst, das hört man
ich das trotzdem. Ich trinke die ganze Zeit im Gedanken. Podcast-Shots.
Die sind schon besoffen wahrscheinlich.
Ja. Ich wollte nur, dass die Zuhörer auch merken, ich wollte dir charmant
alles gut, danke.
Diesen Wink geben.
Wir müssen nachher mal eine Pause machen, dass sie die nächste Flasche holen
können. Ja. Ich schreibe mal auf mein Blatt auf jeden Fall ganz fett und groß Serie.
Okay.
Weil mit IE.
Immer. Danke. dann kann es auf jeden Fall gut funktionieren. So, dann würde ich erstmal so anfangen und sagen, wie fandet ihr denn die Serie? Ja, richtig. Ich gebe einfach gegenüber und gebe einfach das Zepter weiter an Alexander. Du fängst einfach mal an und sagst, wie fandest du die Serie?
Na toll. Also ich habe sie vor, ich glaube, schon so 2 Wochen, 3 Wochen oder so gesehen. Deswegen muss ich mich so ein bisschen wieder erinnern. Ich fand sie am Anfang, ich dachte so, okay, schön gemacht, Idee ist gut, aber dann wird da Englisch und Deutsch geredet und dann gibt es einen Mann mit einer dicken Hand und alles wird nicht erklärt, sondern nur gezeigt. Und ich denke mir, holt mich doch mal ein bisschen mit rein. Dann bin ich bis zur 2. Episode gekommen und dachte, okay, nee, jetzt ist Schluss. Und dann dachte ich, und dann habe ich halt Eugene gesagt, hey, lass uns doch mal über Bad Banks reden, weil mich hat die Serie auch so ein bisschen aufgeregt. So, ich hatte immer so den Eindruck, das ist so ein Wannabe. Wir wollen jetzt mal so hier eine coole Serie raushauen, wo man coole Sachen sagt und irgendwie auch mal Englisch spricht und so. Und genau, und dann hat Eugene gesagt, gut, machen wir. Und dann musste ich die restlichen 4 auch gucken. So. Mhm. Ja, das soll es erstmal gewesen sein von mir. Aber ja.
Bei Dominik?
Voll spannende Wahrnehmung von der Serie. Nee, bei mir war es tatsächlich eigentlich, ich war sehr positiv gestimmt. Ich hatte die ganze Zeit einen wahnsinnigen, Mr. Robot-Vibe, ich allerdings nur die erste Staffel gesehen habe, aber das hatte, außer es ist ein anderes Metier, ist einmal Hacker, einmal Bankenwesen, ja. Aber prinzipiell die Geschichte und die Stimmung und auch die Visualisierung hat mich in vielen Punkten irgendwie wahnsinnig an Mr. Robot erinnert, aber nicht im Negativen, sondern im Positiven, war unterhaltsam. Gut gespielt, gut gemacht, also größtenteils positiv gestimmt, aber es gibt einfach so ein paar Punkte, die mich dann doch genervt haben.
Ich glaube, nochmal meine und dann gebe ich mal weiter zu nennen. Also ich bin unschlüssig, da muss ich ganz klar sagen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich sie einordnen soll. Ich fand so dialogtechnisch etc. eigentlich top. Waren alles on point, also alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte, denke ich mal, wie es geplant war. Das fand ich super, Schauspieler und wie die Umsetzung war, richtig gut. Ich weiß aber, ich muss dazu sagen, ich habe die Serie jetzt am Wochenende, also das heißt vor 2 Tagen, mir nochmal wirklich durchgeguckt. Aus Zeitgründen einfach nochmal schnell 6 Stunden mich hingesetzt und dann wirklich einfach mal durchgeguckt. Und also trotz alledem habe ich immer wieder so Sekunden, Minuten oder Punkte gehabt, wo ich gedacht hätte, wenn ich jetzt nicht das Ganze danach nochmal mit euch besprechen würde, hätte ich vielleicht ausgeschaltet an manchen Situationen. Warum, erzähle ich später, aber da gab es ein paar Punkte, wo ich dann dachte so, das gefällt mir nicht. Ne? Das war so bei mir. Gehe ich mal weiter.
Ich bin auch ganz positiv gestimmt reingegangen und hatte auch das, was schon von außen einen erreicht hat, ja, die kann man sich anschauen, doch die, die unterhält einen gut und ich finde, das hat sie auch eingehalten, sie hat mich sehr gut unterhalten. Ich fand auch, dass sie direkt eigentlich schon bei der ersten Folge für mich einen starken Sog hatte, also ich habe auch wirklich gleich die ersten 3 Folgen eigentlich hintereinander weg angeschaut und finde, dass sie viel subversiver als zum Beispiel House of Cards mit einem eigentlich mit sehr viel Charakteren spielt, die überhaupt keine Sympathie in dir erzeugen. Also, dass du schon vielleicht am Anfang denkst, okay, wo will Jana eigentlich hin? Und dann immer mehr merkst du, wow, die ist eigentlich ziemlich nicht so nett. Und das fand ich extrem spannend, auch an den anderen Charakteren, die sie umgeben. Und deswegen hat mir die Serie von Anfang bis Ende großen Spaß gemacht, wobei ich auch sagen muss, dass es einige Punkte gab, über die ich gestolpert bin, wo ich dann auch mit Jana nicht so mitgehen konnte, wie sie dann auf einmal verschiedene Asse aus ihren Ärmeln zaubert, warum sie bestimmte Situationen, wo wir nachher nochmal drauf eingehen können, meistert, die wir als Zuschauer nicht wahrnehmen und dann müssen wir ihr abnehmen, dass sie das vorher schon irgendwie wusste, warum auch immer. Also im Großen und Ganzen gut unterhalten.
Ich würd gerne auf einen Punkt von dir eingehen, weil du es als Kritikpunkt genannt hast. Ich würde sogar ein Stück weit mitgehen. Du hast quasi das klassische Show-Don't-Tell kritisiert, oder habe ich dich falsch verstanden? Also, dass du Sachen lieber hättest erklärt gesehen, statt sie gezeigt zu kriegen. War grammatikalisch jetzt nicht der schönste Satz, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Oder wie meintest du deine Aussage?
Nee, ich habe mich manchmal nicht, kam nicht so richtig an die Figuren ran. Also Jana hat in der ersten Episode ja diesen Nervenzusammenbruch und es wird nicht benannt,
was es ist.
Ich brauche jetzt nicht unbedingt Labels so, aber ich muss irgendwie einordnen können, wo die gerade steht. Ist die immer so? Ist die High Edge? Ist die sozusagen Borderline? Oder wo ist die Figur, damit ich das auch interpretieren kann? Wenn die das 2-mal am Tag hat, ist es für die wie Fische, wie Brötchen backen. Wenn die das nur noch nie hatte, dann ist für die das ein großer Event. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt, einfach, dass ich dann nicht rankam an die Figuren. Also ich gehe auch mit dir mit, dass es ist gut unterhalten, es ist gut gemacht. Die Dialoge gibt es wirklich richtig gute Dialoge. Ich erinnere mich nur an den einen, wo sie mit hier LeBlanc redet und sie sagt dann gute Arbeit, gute Nacht und so. Das ist Bam, das finde ich auch. Aber ich mag es halt gerne, wenn ich in die Figuren eintauchen kann und die hält uns die Serie so ein bisschen vor. Das hat Schwocho auch gesagt im Interview. Hat gesagt, ja, wir wollten eben nicht die Figuren zeigen, erklären oder. Und dann frage ich mich, wieso soll ich es dann gucken?
So, das war faszinierend. Ja, nee, ich hatte sogar die ersten paar Folgen das Gefühl, dass mir jede einzelne wichtige Figur zu sehr, also ihr Stigma, ihr Problem, ihr Tick, also dass sie ein paar, das ist aber wahrscheinlich private Erfahrungen, dass ich einfach Leute kenne, die Panikattacken hatten, dass ich das relativ schnell wiedererkannt habe, auch die Technik, die der Freund dann halt gemacht hat, mit dem fokussiere dich auf das Ding vor dir und so weiter und so fort. Von daher, alles klar, ihr Stigma, weiß ich Bescheid. Nächste Figur schämt sich dafür, dass er krank ist und versucht, seine angeschwollene Hand zu verstecken. Dann später der Typ, da war es mir wirklich, das war einer, der, wo ich gedacht habe, ach, kommen. Also man kann Minderwertigkeitskomplex auch anders
Adam,
zeigen.
Adam oder wer?
Nee, der Na, was war seine Position? Der mit dem
Finanzkontrolleur,
Aufsicht, der denn Minderwertigkeitskomplexe hatte, weil er eine verkrüppelte, in Anführungszeichen, Bulette gekriegt hat auf seinem Hamburger und sich deswegen dann beschwerte. Also ich fand diese Sachen sogar übererklärt irgendwie immer. Mhm. Also dieses eine Stigma, dass man jede Figur anhand eines Charakterfehlers kurz erklärt kriegt und sieht. Deswegen fand ich es faszinierend, dass du es sozusagen unterrepräsentiert. Mir war es eher ein bisschen so zu viel, okay, das ist das Stigma. Er prügelt sich gerne und kommt immer zur Arbeit mit, du erfährst relativ spät, was er genau macht, aber du weißt von Anfang an, dass er mit Kratzern kommt. Mhm. Die Asiatin, ich weiß ihren Namen gerade nicht, ist relativ streng psycho, so vom Auftreten die ganze Zeit. Also es sind eher relativ stigmatisierte Figuren, die von Anfang an klar aufgedröselt sind, schön etabliert werden, aber so, okay, wir haben den und...
Ja, ich hatte das Gefühl, die haben halt versucht, bei jedem halt eben so einen, wie du sagst, einen klaren, psychologischen Aspekt herauszukitzeln und den halt eben vorzuheben, ne, und das halt dann visuell auch zu unterstreichen halt, ne. Das hat mich ein bisschen gestört, definitiv, weil ich hatte immer das Gefühl, ja, okay, dann siehst du den Charakter, der kommt irgendwie rein, du musst nur noch danach suchen, du weißt irgendwie, irgendwas kommt.
Genau. Ne?
Und dann hast du wieder irgendeinen Punkt, okay, das ist wieder das. Ja. Okay, dann weißt du auch, das kommt, wird irgendwann wieder aufgegriffen, das wird natürlich irgendwann wieder aufgegriffen. Da hast du den Adam mit diesen Wunden immer, ne, und dann wird ja sogar noch angedeutet, dass
Adrenalin. Frage,
genau. So, und ja, dann wird es natürlich wieder aufgegriffen irgendwie. Und das fand ich so ein bisschen... Und alle waren halt irgendwie so, es war fast sogar manchmal sogar schon zu drüber irgendwie. Also du weißt nicht, natürlich macht er dann bei so einem Kampf mit, ne, so einem Street Fight, ich weiß nicht, wie man das nennt.
Fight Club?
Ja, so eine Art. Also irgendwie so, es sind immer noch Banker irgendwie. Und das hat mich irgendwie noch gestört. Also, ja. dass jeder Charakter das hatte. Ne? Ich verstehe es vollkommen. Man kann gut einen oder zwei oder drei irgendwie so ein bisschen, jetzt recht die Hauptcharakter oder so, noch ein bisschen mehr rauskitzeln aus dem, aber wenn alle Charaktere so gestrickt sind, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, ja, also irgendwie weiß ich, jeder Charakter, der vorkommt, hat irgendeine psychische Störung, die halt irgendwie erklärt werden muss irgendwie am Ende. Und das hat mich ein bisschen gestört und dann war noch Tao, wie du angesprochen hast, war so ein bisschen, ich fand ihren Story-Arc ein bisschen nervig, ganz ehrlich gesagt, weil, dass sie irgendwie eine Stalkerin ist, das war irgendwie so. Ja, vielleicht, um die, das war auch wichtig, damit die am Ende sie mit reinholen konnten, das, um dann wieder dieses, ja, wir arbeiten zu dritt an den nächsten Projekten oder wie auch immer, aber es war irgendwie so, ich habe das Gefühl, die waren am Ende beim Schreiben und haben gemerkt, okay, wir wollen die irgendwie noch zusammenbringen dazu und dann gucken wir mal, wie wir sie noch mehr einbauen und um sie einzubauen, braucht sie auch ein paar Geheimnisse, die wir dann irgendwie mit reinnehmen können halt. Und das, also außer Mohammed, das war dieser Freund von der Hauptdarstellerin, hatten alle irgendwie diese Probleme. Irgendwie. Ja. Ne? Gut, Mohammed schläft immer im Auto ein, aber ansonsten. das hat mich auf jeden Fall gestört. Das war wirklich so, wo ich dachte. Und dann dieses Foreshadowing hat mich auch sehr gestört. Also oft waren Detailaufnahmen, die haben ganz viele Detailaufnahmen reingeschmissen, wo ich als Zuschauer oft das Gefühl hatte, du willst mir irgendwas damit sagen. Und es war irgendwie nicht wichtig, aber auch nicht so, als ob es so geplant war, dass es nicht wichtig ist, sondern einfach nur, es ist einfach nur da, ne, weil es einfach vielleicht cooler aussieht mit der Szene, mit der Szenerie und es passt besser zusammen und das hat mich so ein bisschen, immer wieder ein bisschen rausgerissen irgendwie, dass ich dann immer, dann haben die Detailaufnahmen gezeigt von jemand, der ein Telefon hochnimmt oder wie auch immer, wo ich dann dachte, okay, ist es jetzt wichtig für diese Szene? Nee, war es gar nicht, es war eigentlich nur so. Das hat mich dann auch immer wieder mal kurz so ein bisschen rausgerissen halt, aber... Ja, das ist mein. Ich meine, Blue Ruin hatten wir letztes Mal ein bisschen besprochen. Ich meine, da war es ja auch Foreshadowing von der Waffe, die irgendwie immer gezeigt wird und dann funktioniert sie nicht. Das ist natürlich auch ein Foreshadowing, aber du hast da mehr das Gefühl, es ist schon gewollt, eben, dass man das erstmal so sieht, dann macht man die Detailaufnahmen davon und dann funktioniert es nicht.
Wird aufgelöst.
Genau. Ja. Und das passiert hier nicht in dem Fall. Das hat mich auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ihr es auch so seht. Aber
ich fand das eigentlich ganz spannend, also dass auch gerade in der ersten Episode am Ende ja Fänger da so ein bisschen diese ausschweifende Rede oder diesen Prolog zu seiner Goldmünze erzählt, also wie eigentlich der Wert des Geldes auch gewandert ist in etwas, was eigentlich jetzt nur noch symbolisch irgendwie in der Cloud hängt und darüber hinaus an die Geheimnisse geht der jeweiligen Figuren. Also sagt so, jeder trägt eigentlich seine eigene Goldmünze mit sich rum und jeder hat halt irgendwie seinen Antrieb durch diese Zahl oder durch diese Goldmünze. Und das fand ich eigentlich eine sehr schöne Verpackung, ohne dass ich schon von jedem Einzelnen wusste, was da los ist, wie beispielsweise bei Adam. Also da, wo ja eben ganz lange nicht klar war, was ist bei dem eigentlich, was geht da ab zu Hause? Oder dann erfährt man ja eben, er hat da dieses Fight Club-ähnliche Hobby. Und mir hat das sehr gut gefallen, weil ich es eigentlich sehr, sehr subversiv fand.
Ich habe gerade versucht, wo du gerade ausführst, weil ich glaube, mein Punkt war auch so ein bisschen mit den Charakteren, weil ich habe das Gefühl, der Film will mir sagen, Banker sind alle scheiße. Ne? Das sind alles Arschlöcher. Ich meine, sogar unsere Hauptcharakterin ist bis zum Ende hin eigentlich immer noch ein Arschloch. Also davor wussten wir es noch nicht genau, sie wusste es auch nicht selber sogar nicht so genau und entwickelt sich dann am Ende in dasselbe System. Ich meine, das Geld, ich dachte die ganze Zeit, okay, wohin führt das Ganze? Gibt es irgendjemanden oder gibt es zurück oder weiß ich nicht, ne? Wohin wollen wir damit? Weil sie ist ja eigentlich angepisst von der ganzen Situation, aber sie behält es natürlich und ich habe es, ne, als ob es halt so ein Sog ist, okay, ne? Das wir, alle sind Arschlöcher. Dann habe ich gerade so ein bisschen eine Parallele zu Wolf of Wall Street gezogen und mal überlegt, wie sieht es denn da aus? Sind da alle Charaktere dort Arschlöcher? Ich bin gerade nicht sicher, ob das so ist, weil irgendwie hat es mich bei dem jetzt mehr gestört, dass irgendwie, ich habe das Gefühl, die ganze Zeit vielleicht, ja.
Ich weiß nicht, bei Wolf of Wall Street hatte ich immer das Gefühl, die sind halt in so einem Rausch und sind so ein bisschen drogenabhängig und Drogenjunkies sind ja nicht unbedingt schlechte Menschen, sondern die vielleicht sind halt Opfer ihrer Sucht. Wenn man so will, ne? Also es gibt auch diese und diese und deswegen gerät das so aus der Hand und bei
vielleicht ist es das bewusst. Banks, ja. Die machen ja bewusst ihre Entscheidungen und aber alle machen diese Entscheidungen irgendwie negativ und jeder hat irgendwie so richtig dreckige Sachen im Stecken und wenn sie es nicht im Büro haben, haben sie es außerhalb des Büros. Ja, also das war so ein bisschen, was mich da so ein bisschen rausgerissen hat, aber ja.
Wo ich mich halt immer frage, ist so, wo will diese Serie hin, was will sie uns erzählen? Ja. Will sie uns erzählen, das Bankensystem, der Kapitalismus ist kein gutes System? Will sie uns erzählen, dass man Menschen nicht zu viel Macht geben sollte, weil sie sonst eben Banken und Macht ausnutzen? Oder geht es hier um Gender-Problematik, wird ja in der zweiten Episode auch thematisiert. Da heißt es ja, Frauen, die bilden keine Banden, die werden keine Gangs, sondern die hassen sich und intrigieren und so.
Was ich ganz gut fand, ne?
Ich dachte, oh Gott, wird das jetzt die ganze Serie über einen Zickenkrieg zwischen den beiden? Und das fand ich sehr schön, dass sie es dann doch geschafft haben zu brechen.
Aber das wird dann auch mal kurz, das ist dann so mal, okay, wir brauchen in der Suppe noch ein bisschen Majoran, zack, zack, dann ist es mal so ein Gewürz, aber da dachte ich, schade, dass dieses Thema zum Beispiel nicht weiter aufgegriffen wird.
Aber dafür müsste unser Hauptcharakter ja dann auch ein bisschen sympathischer, glaube ich, sein, um halt auch unterstützend, also wie für mich als Zuschauer, dass ich dem unterstütze. Und sie war ja auch nicht wirklich positiv. Ich meine, sie hat ja von Anfang an ihren alten Freund, diesen Mohammed, halt ne, auch verarscht, von Anfang an eigentlich. Wo es gab keinen Punkt, also am Anfang dachte ich, wo das losging, okay, sie ist jetzt, sie will uns jetzt so uns einführen, so wie wir, ne, wir haben keine Ahnung und denken sowieso alle, ja, Banken sind scheiße, hat halt jetzt da ihre Ausbildung, wie auch immer gemacht, studiert und hat da angefangen und lernt dann so über die Zeit so, wie scheiße die wirklich sind, so eine Art und wie man, ja, lernt damit zu leben entweder oder lernt halt irgendwie drumherum zu machen oder eben von innen das kaputt. Und so dachte ich dann, dass auch die Auflösung dahin geht, ne, sie bleibt drin, aber dann machen wir es halt von innen kaputt, ne, weil die haben ja auch, ne, wenn die scheiße sind, dann verarschen wir die auch und dann nehmen wir das Geld, so eine Art, so eine moderne Robin Hood, so eine Art, ne. Kam aber nicht so, weil das war dann so, ja, dann haben die so, wie der Adam hat ja ganz klar gezeigt, dass wir nehmen es jetzt für uns, weil wir brauchen es auch, so eine Art, ne, wenn anderes wegnehmen, dann nehmen wir es halt einfach, so, und das war jetzt irgendwie nicht so dieses, ja, also deswegen, ich finde auch, ich weiß nicht genau, das habe ich auch im Vorgespräch gesagt, für mich war die ganze Zeit, nee, das hatte ich noch nicht gesagt, ich wusste nicht, ob es um das Thema Macht ging oder ob es um das Thema Geld ging oder überhaupt das Finanzsystem, weil, das hatte ich vorher gemeint, es wurde immer gedroht mit, du verlierst deinen Job. Das war so das Schlimmste, was passiert irgendwie, war immer, weil ich habe die ganze Zeit, was war so.
Und du wirst nie mehr in der Szene.
Genau,
du wirst nie wieder in dieser Stadt arbeiten.
Wo ich dachte, weil es war alles so, ich meine, das Milieu, was sie gezeichnet haben, hättest du genauso gut wahrscheinlich auch im Gangstermilieu theoretisch wiederfinden können, so wie es gezeichnet war. Und da ist es, meine Schlimmste ist, du stirbst, jemand bringt dich um. So, das ist so das Schlimmste, was passiert hat. Und dann war für mich diese Fallhöhe mit, ich bin nicht in diesem Bereich, vielleicht ist es ja das Schlimmste, was jemandem so passiert, wenn er in diesem Milieu steckt, aber für mich als Außenstehenden war nicht ganz klar, irgendwie zu verstehen, okay, wenn ich jetzt nicht mehr da arbeiten darf und ich bin ja schon irgendwie, ich habe studiert, ich bin dann arbeite ich halt eben nicht mehr bei der Bank, wenn ich weiß, ich meine, unsere Hauptdarstellerin hat es ja eigentlich schon gehasst am Anfang irgendwann und dann finde ich halt, wenn diese Frau LeBlanc mir droht, naja, dann wirst du hier nie wieder Fuß fassen. Na, dann eben nicht, so eine Art, ne? Also das ist doch okay.
Meine Frage, wie alt ist für euch Jana gewesen?
Als sie ist 25, das wird irgendwo gesagt.
Ich dachte am Anfang auch, es wird relativ spät gesagt.
Aber wie alt war sie für euch, Entschuldige, das wäre mir wichtig, wie alt war sie für euch, als ihr sie gesehen habt? Nicht, weil ihr wisst, wie alt sie
28, 29
hätte ich gedacht. 28, 29.
Je älter,
ja. Weil sie wird ja dann im Nachhinein sozusagen als so Superheldin, ne, so als Sheldon Cooper etabliert. Mhm. Sie ist 25, bedeutet, sie hat den Master fertig und ist aber ist so die Super-Cracker. Und das ist dann so, okay, das muss ich mir jetzt so zusammenklabüstern, aber es, und dann ist auch so, ist sie jetzt cool, ist sie zwar ein Arsch, aber trotzdem hat sie so eine Power, wo man denkt, ja, cool, da kann ich mich auch mal für ein paar Minuten dranhängen und sagen, gehe ich mit, so wie ich bei Spider-Man mitgehe, wenn er durch New York sich schwingt oder so. Finde ich auch cool. So. Mm. Und das fehlte mir halt so ein bisschen. Das sind so die Dinge, die ich meine, wo ich immer wieder abgerutscht bin an den Figuren und auch an der Geschichte, wo ich immer dachte, ja, cool, schön, auch das, dieses Europäische da zu thematisieren und diese Vernetzung, aber dann rutsche ich immer wieder ab, weil ich mich nicht festhalten kann.
Eugene, nochmal darauf zurückzukommen, warum, so von wegen, wenn der Job nicht, dann halt woanders. Mhm. Für mich wurde da halt in erster Linie eben diese wirklich eigene Welt erzählt, also so ein Vakuum von der Bankenwelt, die also für sich auch ganz alleine funktioniert, total, du bist da irgendwie hermeneutisch total abgeriegelt und das hat natürlich auch eine gewisse Faszination, da drin zu sein, und wenn du da drin bist, dann willst du auch so Fight Club-mäßig, dann kriegst du da so eine Sucht am Laufen, du willst da auch nicht mehr raus.
Aber wo zeigt dir das, der Film? Also das ist mein Problem. Ich habe das nicht gesehen, diese Situation. Also wenn, vielleicht hast du da einen Punkt, wo du sagst, da siehst du, da hast du es gemerkt. Ich habe das halt
alleine in der ersten Episode, wo der Job ihr flöten geht, sie kriegt diese erste Panikattacke im Auto, muss erstmal wieder irgendwie zu sich kommen, hat eigentlich ihren Freund am Apparat, der versucht, sie wieder so auf ruhige Bahnen zu lenken. Und sie ist froh, dass sie ihn hat. Das ist, glaube ich, so der einzige Moment, wo man merkt, so wow, sie hat was an dem. Und das merkt sie auch. Und dann kriegt sie einen anonymen Anruf und dann zack, sie sagt noch nicht mal Tschüss, sie legt auf. Mhm. Weil sie weiß, okay, das hat irgendwas mit ihrem Job zu tun. Auf einmal ist da dieses Adrenalin wieder da und diese Gier nach, ich will diesen Job, ich will wieder zurück in diese Welt. Und das war für mich so der Auslöser, okay, das ist für sie das Ein und Alles. Okay. Das ist ihre Sucht.
Okay, vielleicht habe ich diese Szene eher so wahrgenommen, halt, sie ist sehr ehrgeizig. Das war so mein, was ich da verstanden habe, ne? Dass sie einfach jemand ist, die, so wird sie auch die ganze Zeit auch dargestellt, ne? Sie will an die Spitze, weiß nicht warum, aber sie möchte einfach ganz nach oben, was ja auch voll, finde ich gut. Also so habe ich das wahrgenommen. Deswegen hat mir einfach irgendwie wirklich die Erklärung gefehlt, irgendwie zu verstehen, dass dieses System dort so, dich so einzieht. Also, weil das einfach, für mich ist eine Firma gewesen. Wir waren in einer Firma, haben sie uns die angeguckt und das ist sehr hart. Du arbeitest eine Woche lang an einem Projekt und musst da fertig. Ich meine, dieser Druck war auch gar nicht klar. Ich meine, indem halt irgendwie, weiß nicht, einer schafft es nicht, ich feuere den sofort oder weiß nicht, dass du halt verstehst, okay, du machst einmal Scheiße, bist weg. Du machst, du bist einfach so drin und du, das Geld auch, das war irgendwie auch nicht so, wie, also, dass es halt so wichtig wäre. Das war irgendwie auch, die ganze Geschichte hat es mir nicht so verkauft, dass halt für die das Geld einfach auch so wichtig ist, weil die einfach so einen krassen Lebensstandard hat. Ich meine, da wo sie gewohnt hat, hat die Firma bezahlt. Es ist nicht so, sie musste das bezahlen, das hat die Firma bezahlt. Das ist einfach
bin ich,
da.
Bin ich auch von genau, ausgegangen,
aber,
ja.
Genau, aber in dem Moment, wo die Firma nicht mehr da ist, ist alles weg. So, also das, ich glaube,
160.000.
Ja, stimmt, dann hat sie doch die 160.000, mit denen sie 2 Jahre lang leben kann. 4 Jahre lang gut. Vier Jahre gut. Wie war das irgendwie, Jens Spahn auf Hartz IV?
Du wolltest was sagen, Entschuldigung, Dominik.
Weiß ich jetzt gerade nicht mehr zu welcher Stelle, aber allgemein, was ich der Serie auf jeden Fall gut anrechne, aber da haben wir, glaube ich, alle unterschiedliche Meinungen. Ich konnte mit ihr sehr gut mitgehen und ich fand ihren Weg und ihre Geschichte spannend. Ich fand sie größtenteils auch sympathisch, eben weil sie diesen Ehrgeiz hat und weil sie Sachen clever löst. Zwar auch hier und da mal mit fiesen Tricks und den na, wie hieß ihr alter Freund in der Buchhaltung?
Mohammed.
Mhm. Dann manipuliert und so ein paar andere Leute austrickst, aber prinzipiell immer zielorientiert, aber clever. Und durch das Clevere konnte ich mit ihr mitfühlen und mit ihr mitgehen. Von daher, an ihr habe ich relativ wenig zu meckern. Bei mir ist es wirklich dieses, dass jede andere Figur ebenfalls auch dieses eine Stigma, dieses eine Problem hat, was sie nicht möchten, dass es rauswollen. Oder die eine Figur, die genau in die andere Richtung geht, die von Anfang an ein Arschloch ist und ein Kokser und dann geläutert wird und eine normale Frau aus der Außenwelt kennenlernt und dann so ein bisschen in die andere Richtung eventuell geht. Aber prinzipiell ist das nur dasselbe gespiegelt, was wir mit jeder Figur haben. Da ist nur es ist kein Geheimnis sozusagen, der Charakterflaw. Was ist das deutsche Wort? Charaktermakel? Ja. Der Fehler, der Blindspot, den sie selber nicht an sich sehen. Ist ja auch Drehbuch 1x1, dass man das irgendwie für jede Figur im Idealfall hat. Aber es war irgendwie immer das, sich komplett die Figur nur um diese eine Sache dreht und von daher lieber ihre Geschichte konsequent durcherzählen und sich gar nicht so lange, finde ich, mit den vielen, ich weiß nicht, 7, 8 wichtigen anderen Charakteren beschäftigen oder denen mehr Tiefe als ebenfalls dieses eine Charakterproblem geben. Also entweder oder, das war für mich so ein...
Und vielleicht auch eine...
Da ist es für mich so ein bisschen auseinandergefallen.
Bei der Jana zum Beispiel, da gibt es die eine Szene, sie ist das Bond-Girl. Das hat mich ehrlich gesagt persönlich ein bisschen enttäuscht, aber so sind die Banken. Das ist aber jetzt persönlich, dass sie ist das Bond-Girl, sie hat ein Team, das arbeitet, aber sie wird so.
Das habe ich auch nicht verstanden mit dem Bond-Girl.
Naja, weil es ist halt ein Cap-Bond. Das ist halt, es gibt ja ganz viele von diesen technischen Begriffen, die da vorkommen. Und die Paula Bär hat im Interview gesagt bei Deutschlandradio, dass sie das überhaupt nicht wusste, was das bedeutet. Und es ist auch gut, dass man es gar nicht wissen muss, weil es funktioniert auch so. Finde ich nicht.
Nee, finde ich auch nicht.
Hätte ich
habe es nicht verstanden, was damit gemeint war.
Aber ganz kurz, Jana ist also das Bond-Girl. Und am nächsten Tag sagt Fengner, okay, was hast du heute? Und sie so, ja, gestern warst du Bond-Girl, aber jetzt bist du es nicht mehr. Und das ist dieses Entscheiden. Moment, wo bin ich hier? Was mache ich hier? Wieso will er jetzt, ich habe doch gestern gut geliefert, wieso muss ich jetzt schon, wir sind in Deutschland, es gibt Arbeitsschutzgesetze. Naja, aber bitte, wir sind nicht in Texas, wir sind nun mal in Deutschland. Hier zieht nicht jemand eine Knarre raus wie in Amerika, das würde bei uns nicht funktionieren, wenn wir das in Deutschland machen, was Amis als Filme machen. Also hier, stirb langsam, wird in Deutschland nicht funktionieren. Ja?
Mit viel Papierkram auf jeden Fall.
Und deswegen funktioniert das auch nicht, ja, wo ich mir dann denke, was soll denn das? Ja, aber das geht mir nicht ums Arbeitsrecht, es geht mir darum, mich teilhaben zu lassen an ihrer Gedankenwelt und emotionalen Welt. Mhm. Und das ist so ein Punkt, wo sie dann halt, das geht nur unter vier Augen. Und dann liegt sie halt so das Leipzig-Ding. Schade,
Ja, das war für mich auch einer dieser Momente, wo ich so gestolpert bin und so das Gefühl hatte, okay, wird halt gerade in einer ganz, ganz verknappten Zeit erzählt, was im normalen Falle über ein Jahr oder zwei passieren würde. Also ich hatte
Zeit war auch so ein ganz großes Ding, ne?
Ja.
Welche Zeit haben wir? Also
da musste man auch immer überlegen, es ist jetzt schon 4 oder 6, aber eigentlich darf ja nur 8 Wochen zurück, also so lange kann das gar nicht sein.
Und
aber
immer wieder über 3 Folgen hat man das Gefühl, jetzt haben wir erstmal 7 Tage noch und dann 3 Folgen später, jetzt haben wir noch 6 Tage. Gefühlt, wahrscheinlich war es nicht so, aber gefühlt war es irgendwie so, Zeit war echt schwierig einzuschätzen, wie lange ist es jetzt wirklich noch hin, damit ich auch wirklich mitfiebern kann und sagen kann, oh verdammt, die müssen es jetzt schaffen.
Auch mit dem Freund und der Stieftochter habe ich so ständig, wie lange haben die sich
gesehen? Das war genau das Schwierigste. Weil an sich haben sie es ja...
Er war dann plötzlich vor ihrer Tür, aber sie war dann irgendwie eine Nacht lang nur am Feiern und nicht da und hat sich da...
Und dann habe ich immer überlegt, wie lange fährt man denn von Frankfurt am Main nach Luxemburg?
Ja, das habe ich überlegt. Kommt drauf an, wo in Luxemburg, also es ist nicht groß, aber trotzdem,
ja. Genau, aber das war so, die Zeit war so ein Thema, ich glaube, da hat die Serie so ein bisschen Probleme gehabt, die uns klar zu machen, was jetzt wirklich ist.
Aber eine Frage, die ich tatsächlich vorhatte, an die Runde zu geben, die du schon so ein bisschen angeknackst hast, war, Also das Bond-Girl hatte ich kapiert, weil sie vorher regelmäßig diesen Cat-Bond genannt hatten, dass sie das halt gelöst hatte. Aber so allgemein, einfach so ein paar Sachen, dass sie es bis dann und dann closen müssen. Sowas total Simples, wo ich so die ersten zwei Folgen überlegt habe, google ich es jetzt oder gucke ich es weiter? Mhm. Und ich habe mich dann, ich gehe davon aus, dass die Serie es mir erklären wird, weil es ist immer noch eine ZDF-Serie. Und das tut sie. Das tut sie auf jeden Fall auch, aber ich hatte am Anfang...
Entschuldigung, wie hat die Closing erklärt? Also ich habe es verstanden dann, aber...
Genau.
Ja gut, aber ich habe mit dem ersten...
Out of context.
Ich meine, Closing habe ich sofort verstanden.
Luc erzählt doch in der Suppenküche.
Genau.
Er packt Produkte, er... Aber auch da
ist es ja
gespickt voller Fachbegriffe, Derivate und Optionen und so. Und mir war das zu wenig. Also, weil ich möchte, das ist ja etwas, da geht es um 1 Milliarde Euro. Ja? Und wenn ich da nicht weiß, okay, wenn du jetzt nicht innerhalb von, es gab mal so eine große Diskussion, dass zwischen Amerika und Japan ein Glasfaserkabel ist jetzt gebaut worden oder verlegt worden, das 0,01 Sekunde schneller Transaktionen macht. Das hat auch Millionen oder Milliarden gekostet, aber das hat sich rentiert, weil es 0,01 Sekunde schneller eine Transaktion an der Tokio Börse nach Amerika. Darum geht's. Und dass das irgendwie spürbar bekommen, worum geht's hier
eigentlich? Das ist halt Big Short-Beispiel, ne? Das finde ich einen guten Punkt, weil Big Short hat mich so ein bisschen an Big Short erinnert, weil also die Grundthematik definitiv ist ja klar, aber wir müssen jetzt nicht mit Margot Robbie das erklären, aber mir geht's darum, dass halt einfach versucht wird, im Subtext, ne, dass man irgendwie da mitkommt. Und genau diese Suppenküchen-Ding fand ich so. Ja, ich weiß, ihr wollt es gerade so Holzhammer uns erklären, aber dann schmeißt ihr da auch wieder 1000 Sachen rein, wo man dann denkt so, da bist du, ne? Ich weiß nicht, wenn jeder in der Schule war, du weißt ja, wie es ist, wenn du da sitzt und nichts verstehst und dann halt irgendwie noch mehr Wörter reinkommen.
Aber da hätte zum Beispiel ja sein Kollege da sagen können, aber ist das nicht total gefährlich oder kommt man da nicht im Knast und so, und dann hätte sich aus dem Dialog, ja natürlich ist das total gefährlich, aber deswegen machen wir es ja oder so. Dann hätte man noch ein Gespür dafür bekommen, worum geht es denn da eigentlich? Weil jetzt weiß ich, okay, die bauen Produkte, also Finanzprodukte, die irgendwelche Wetten so. Gut, ich hab ja BWL studiert und habe mich mit diesen Produkten auseinandergesetzt, und das sind mathematische Formeln, die will ich echt nicht mehr sehen. Das ist, und da muss man, glaube ich, schon ein bisschen mehr liefern, als einfach nur so ein bisschen Name-Dropping oder hier. Ich weiß nicht, mir hat das gefehlt, weil ich dachte...
Also die Erklärung definitiv, also nicht jetzt, wie gesagt, nicht plakativ, sondern einfach nur...
Die Gefahr. Also ich war, deswegen wollte ich die Frage stellen, ich war sehr hin und her gerissen. Also ich hab sie jetzt an einem Tag, Ostersonntag, innerhalb von 5-6 Stunden komplett durchgeguckt. Von daher war es für mich ein geschlossener Film. ein 5,5-Stunden-Film oder wie lange das dann zusammenging. Ja, und dadurch hat sich für mich alles so viel, wie ich verstehen musste, war dann, selbst wenn ich nicht in dem Moment den Begriff verstanden habe, habe ich dann ein paar Minuten später einfach von dem, was sie mir gezeigt haben, verstanden. Von daher war es für mich in Ordnung. Wenn man das aber klassisch, ich weiß nicht, ob diese Serie auch klassisch, ich weiß, dass sie zuerst bei Arte online war, dass man sie da bingen konnte, dann lief sie, glaube ich, ganz normal im ZDF, aber ich weiß nicht, ob innerhalb von ein paar Tagen oder jede Woche eine Folge. Und dann wäre es, glaube ich, hart, wenn man die mit großem Abstand sieht. Die haben immer ganz schöne Zusammenfassungen am Anfang jeder Folge, aber trotzdem, ich glaube, dann wäre es mit der Sprache ziemlich hart. Also wenn du die am Stück guckst, geht es meiner Meinung nach.
Ich glaube, auch da wieder so ein Punkt mit dem, gerade bei dem Erzählen, ich bin ein bisschen gesprungen, aber beim Erzählen fiel mir ein, das mit dem Closen, habe ich verstanden, aber dann kam ja dieser Satz, wenn ihr es nicht schafft, seid ihr am Arsch. So, ne, von dem Bürgermeister theoretisch gesehen. Ne? Also erstmal hat der wie hieß der nochmal?
Fänger
hat erstmal ganz klar gesagt, wir sind am Arsch. Und dann hat nochmal der Bürgermeister nochmal telefoniert, hat nochmal gesagt, ihr seid wirklich dann am Arsch. Aber warum die jetzt verklagt werden, wenn die ein Angebot, also ich weiß ja nur nicht genau, was das jetzt, wie gesagt, ich als Nicht-Kenner des Finanzsystems wüsste jetzt nicht, was das jetzt, warum das jetzt so schlimm ist, dass die ein Angebot hier schicken und sagen, wir haben hier die Leute, die das Geld bezahlen würden, hier ist das Angebot, ihr müsst nur noch unterschreiben und dann zahlen die das Geld und dann hast du halt zu wenig Leute gekriegt. Ist natürlich, ich verstehe, dass es halt doof ist für die Produktion, mal laufen zu bringen, aber mir muss klar werden, warum das halt so schlimm ist, dass sie einfach am Arsch sind. Was heißt am Arsch für so eine große Firma? Die Firma ist riesig, hat scheinbar Kohle. Klar, die haben vorher schon gesagt, die sind am Bröckeln und haben ein bisschen...
Global Invest?
Global Invest, ja.
Wer ist es?
Was?
Das gibt's ja, die gibt es ja in real, die
Bank. Ach, die gibt es auch wirklich, weil ich wusste nicht, ob die jetzt einen Anspruch haben.
Deutsche Global Invest?
Nein. Also es gibt, das ist ein Synonym für eine deutsche Bank. Also die deutsche Bank.
Genau.
Ja, genau. Das Zeichen ist ja auch so.
Genau.
Ja.
Deswegen dachte ich, genau, für mich war es die Deutsche Bank halt auch. Aber,
Die machen ja genau das.
Und deswegen, also ich hatte da das Problem, dass diese Fallhöhe gar nicht so klar war. Also wenn du diese Thematik vielleicht nicht verstehst, vielleicht wenn du als Banker da rangehst und du verstehst genau, was dann passiert für dich als Banker, wenn du das nicht hinkriegst, vielleicht ist es eine ganz andere Situation.
Deswegen fand ich es aber in dem Fall, haben sie es sogar, auch wenn es ein bisschen holzhammermäßig war, aber ganz charmant gelöst, dass der Bürgermeister noch die eigene Agenda hatte. Ich weiß nicht, ob ich in 6 Wochen noch lebe.
Das war nicht gut.
Deswegen muss es bis dann und dann geklärt werden, dass er noch ein weiteres Motiv hat, dass es für ihn nochmal doppelt wichtig ist.
Aber für mich war er nicht der Hauptdarsteller.
Überall.
Deswegen war es für mich so... Ja, also
Ich habe am Anfang total lange überlegt, die ersten 2-3 Folgen... Warum zeigt ihr mir den eigentlich so lange und seine Geschichte? Das ist halt auch wieder das, was ich meine. Fokussieren auf unsere Hauptfigur wäre eventuell bei nur 6 Folgen besser gewesen. Wenn man irgendwie die, weiß nicht, 20 oder 15 Folgen oder sowas hat, dann kann man auch mehr mit den anderen Figuren machen.
Am Ende mehr Tiefe am Ende wird alles nochmal zerstört, indem sie halt eben am Ende diesen Bruch macht, ne? Dass das alles nicht zustande kommt. Ja. Und wo ich mir dann dachte, das letzte Bild ist, dass er da tot liegt.
Im Müll. Das ist so ein.
Also,
das ist ein geiles Endbild.
Ja,
ob es gut, ob es erzählerisch gut oder schlecht ist, eine andere Frage.
Ich hab's in dem Kontext halt, weil. Deswegen war wieder der Punkt, diese Frage mit, wohin will die Geschichte mit mir? Was will sie mir sagen? Weil also er wurde für uns am Anfang etabliert als eben jemand, dem wir fiebern mit, dass dieses Leipzig-Projekt funktioniert irgendwie. Und dann. Ist das letzte Bild, dass er da stirbt und eigentlich alles nur wegen unserer Hauptdarstellerin, weil sie halt dafür gesorgt hat, dass er sein Geld nicht gekriegt hat, um sein Projekt fertig zu kriegen. Und das Projekt war für uns ja was Positives. Es war die ganze Zeit eher positiv konnotiert und wir hatten gehofft, dass es halt irgendwie klappt. Und dann ist dieser Charakter, stirbt im Müll. Irgendwie dachte ich so irgendwie, naja, ist das, also was, genau, ich hab ja nicht verstanden. Was willst du mir damit sagen? Ne?
Echt, habt ihr das? Ich habe das Projekt ehrlich gesagt nicht als positiv verstanden, sondern ich musste sofort an diese vielen staatlichen Projekte, Berliner Flughafen, Stuttgarter Bahnhof, Elbphilharmonie und so denken, die ja, wo ja wirklich
Geld
ganz, ganz,
meinst du?
Ja,
aber ich meine, er hat ja ganz klar, er hat ja eine Vision, er wollte was verändern in der Stadt.
Das
kam später raus, aber am Anfang war es
für mich. Nee, klar, am Anfang war es einfach nur ein Projekt, aber als dann langsam rauskam, so, naja, der Typ hat eine Vision, der möchte was immer, der ist am Sterben und kümmert sich nicht um sich selber, sondern will das hinkriegen und so. Für mich war es so, okay, der muss es doch schaffen, ne? Wir hoffen doch, dass der es hinkriegt. So, egal was jetzt im Hintergrund, vielleicht will er Drogen verkaufen, was auch immer. Aber so grundlegend war es so, ich hoffe, dass er es schafft. Ja. Und dann kommt am Ende diese Situation, wo wir zum Ende kommen, wo ich dann die ganze Zeit dachte, warte mal, kommen wir jetzt dahin, dass wir ihn theoretisch mit der Hauptcharakter umbringen, theoretisch gesehen. Das war so irgendwie so, ich will ihn ja nicht umbringen. Also ich möchte nicht, warum sollte ich das mal wollen? Und das hat mich dann so auch nochmal kurz so, naja.
Ich fand das aber eine elegante Lösung, dass wir die ganze Zeit so tickende Zeitbomben haben, die bei den Protagonisten oder den Nebendarstellern am Start sind und gleichzeitig, also wir tauchen halt in diese sehr spezielle Welt ein, die eben mit diesem eigenen Fachgenre arbeitet, in den wir auch erstmal irgendwie reinkommen müssen und der trotzdem uns nicht komplett erklärt werden muss, weil wir halt irgendwie merken, okay, hier gibt's eine Deadline, die muss irgendwie eingehalten werden, hier gibt's jemanden. Also es gibt diese verschiedenen, ich nenne es jetzt mal Zeitbomben, die losgehen und deswegen bleibe ich an den Figuren auf jeden Fall dran, ohne dass ich genau verstehe, was ist jetzt genau mit Closing gemeint? Wieso heißt das ganze Ding eigentlich Bad Banks? Warum muss das alles verkauft werden in der und der Zeit? Also ich habe mich das dann zwischendrin zwar auch gefragt und kann da zum Beispiel auch sehr empfehlen, Master of the Universe, ganz tolle Dokumentation von Mark Bauder, der dann nochmal einen Investmentbanker sprechen lässt, der das auch nochmal sehr schön erklärt. Aber ich bin dran geblieben an den Figuren, auch wenn ich nicht so richtig in dieser Welt hundertprozentig drin bin mit all ihren fachspezifischen...
Aber da habe ich zum Beispiel auch ein Problem. Einmal spricht Fänger da vor Publikum und sagt, ja, das ist Diana, die hat jetzt 1 Milliarde Kredite verkauft für hier Leipzig 25. Und in der nächsten Episode sagt sie zur LeBlanc, ich krieg 400 Millionen Risikokredite nicht los für Stuttgart, sag ich schon, für Leipzig 25. Ja? Und dann frage ich mich, Moment, sie hat doch alles verkauft, wieso gibt es jetzt noch 400 Millionen Risikokredite? Mhm. Wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Mhm. Und da frage ich mich dann wirklich, was ist jetzt gerade? Weiß ich nicht mehr, was los ist.
So. Ne, so einfach so ein Tortendiagramm, wo wir sehen, wie viel Prozent sie voll haben. Wie viel Prozent sie voll haben. Einfach auf irgendeiner Tafel, was ab und zu mal gezeigt wird.
So über House of Cards, die SMS, einfach so mit Transparenz, dann weiß ich Bescheid.
Ja, also das war tatsächlich, also ein paar Mal haben sie mich da in diesen Zahlen und Werten dann auf jeden Fall auch verloren, wo es gefühlt hätte wichtig sein können, folgen zu können, ja.
Aber es ist ja wichtig, weil du denkst, unser Charakter hat etwas erreicht, hat etwas geschafft, dann aber doch nicht und du weißt nicht weshalb, es wird nicht thematisiert und dann denkst du, ja gut, dann ist hier Chaos, dann schalte ich aus oder so. Also das ist halt wirklich so ein Problem, das ich sehe, wo ich denke, da muss man doch ein bisschen aufmerksam, also ich war da weg. So.
Wie fandet ihr denn die Situation, dass ihr Mann sie dann betrügt?
Ihr Freund.
Der hatte die ganze Zeit noch Sympathiepunkte bei mir und dann war das auch dann weg. War's weg. Also es war so, genau. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist nur noch das Kind.
Genau.
Jetzt hat das Kind nochmal volle Sympathie.
Den fand ich witzigerweise irgendwie nie so richtig sympathisch. Nee, also von daher war das so, war das
also
für mich
fand,
auch...
Ich hatte genau das Gefühl wie du. Ich dachte halt so, er ist am Anfang so, ich habe auch da wieder gehofft, ne, dass unsere Protagonistin irgendwie wieder zurückfindet zu ihrem, ne, weil er ist ja da so ein bisschen so als Stütze immer da gewesen, von Anfang an, das erste, was zwischen dem passiert, das zweite, was zwischen dem passiert und ist immer da für sie gewesen und dann fand ich irgendwie komisch, also weil, okay, ich verstehe dann wieder, dass unser Charakter sich halt immer tiefer in dieses Milieu einarbeitet und deswegen immer mehr, der Film will mir ja sagen, dass das Milieu immer böser wird oder wie auch immer, so. Und dann hast du halt ihn als so den Apostel, der dann noch da steht und theoretisch immer wieder sagt, alles gut und ja, komm doch zu uns zurück. Wir haben
der
da
Fels
gewartet.
In der Brandung.
Und, ja, und dann schläft er mit seiner Frau, mit der er sich getrennt hat und ja, also das war für mich irgendwie so...
Und das dann halt auch wieder in einer Zeitspanne von 3 Wochen?
Zwei Wochen? Keine Ahnung. 5
heute
Tagen,
heute ist alles schneller.
Nee, weil es ging ja die ganze Zeit darum, irgendwie so, ich bin ja gleich wieder da. Ne? Es war immer so, erstmal dieser große Deal, so der erste Deal und dann war so, okay, ich hab's geschafft, okay, aber jetzt kam dieses Treffen mit LeBlanc und ihr und dann hat sie gemeint, ja, ich hätte ja noch ein bisschen mehr für dich, wenn du willst, so eine Art. Und dann hat sie gesagt, okay, dann jetzt nochmal 6 Wochen. Ne? 6 Wochen muss sie es hinkriegen.
Vier
Wochen haben sie es gemacht.
4 Wochen dann,
Also 6 Wochen wäre auch schon knapp gewesen, so haben die es gesagt. So. Und dann kam der Druck halt. Und deswegen, das heißt, insgesamt gefühlt waren es irgendwie 6 Wochen insgesamt, wo sie da weg war von zu Hause. Und der
Typ, mal nicht lange.
Der Typ, zweimal telefoniert hat in der Zeit. Ah, sorry, nee, ich muss sie nach, kann ich, es klingelt an der Tür, tschüss.
Ja, genau. Und das war so irgendwie so, also ich fand die Situation ganz cool, dass sie halt trotzdem angedeutet, so leicht angedeutet haben immer und gesagt haben, ja, die Tochter immer, ja, er hat doch schon jemand so eine Art und keiner hat sie jetzt nicht gemerkt und man hat immer das Gefühl so, oh scheiße, vielleicht merkt sie das oder sowas. Das fand ich super. Aber wie gesagt, der ganze Plot, den habe ich nicht, also warum haben die den so kaputt, also die Charakter so in den Müll geworfen.
Das ist für mich ein bisschen konstruiert. Natürlich kann es passieren, dass ein Mann mit seiner ehemaligen Frau wieder zusammenkommt, das ist menschlich, das okay, aber warum hier? Mhm. Und deswegen ist, unsere Heldin muss losgelöst werden von allem Irdischen, damit sie dem astralen Endkampf entgegen... So. Mhm. Und das ist halt so konstruiert. Für mich war das so konstruiert und dachte ich so, okay, gut, okay, dann... sie muss irgendwo herkommen, was behütet ist, was sozusagen ein Kontrapunkt ist zu dem, wo sie dann hingeht. Mhm. Die ganze Beziehung war eigentlich, es hätte auch ein Freund sein können, fand ich so.
Ja, ja.
Und der sie runterholt von der Panikattacke jetzt. Ja, es muss nicht
unbedingt... Ihr Bruder.
Ja.
So.
Ja.
Und dann auch dieses... Sie ist, also ich meine, ich habe noch nie ein Haus gesehen, wo man reinschleichen kann und werden anderes Sex haben und die Kind schläft dann noch irgendwie durch die Gegend.
Aber man muss vorher am Badezimmer durch vorbei. Also ich habe keine Ahnung, wie diese Wohnung konstruiert.
Man kann die Leute im Spiegel sehen, aber sie können dich nicht im Spiegel
genau.
sehen.
Genau. Und du kommst neben dem Bad, wo eigentlich die Kleine auch mitgekriegt haben müsste. Was,
bei der
ich meine, sie hat es ja, ne? Bei
sie
der offenen
ja so
Tür.
Bisschen.
Sie hat so ein bisschen, aber nee, die waren ja nur baden. Ja. Also
da
Kinderzimmer direkt neben dem Bad.
So auch transparent wie bei der. Schön, wo man sie so sieht, wie sie, wo sie gerade ist. Gegner.
Nee, das ist hier Second Screen, das kannst du auf dem Handy
ja, genau. Was ich eigentlich fast durchgehend wirklich sehr gut fand, waren, die, das haben wir schon ein paar Mal jetzt angesprochen, so, so besondere Highlights, die Dialoge. Ja. Also ich fand was da an Gesprächen und was da an Themen und auch einfach, dass man dann selber nachdenken konnte über gewisse philosophische, oft natürlich in Finanzbezug oder Machtbezug oder was auch immer, was da immer mal wieder reingeworfen wurde, teilweise gelöst, teilweise einfach nur als Häppchen, die reingeworfen war super. Mein Haupt Ding wäre dann aber auch wiederum auf der Drehbuchseite dann halt die entweder fehlende Zeichnung aller Nebenfiguren oder die Überfrachtung mit zu vielen Nebenfiguren für nur 6 Folgen. Also das war so ein bisschen mein Drehbuch war gleichzeitig mein Favorit und meine Schattenseite. Mhm. Dialoge auf Figuren aufgebrochen. Mhm. Dialoge pro, Figuren contra. Mhm. So ganz simpel gesagt. Mhm.
Ich will mal weiterspringen und einfach mal sagen, wie fandet ihr denn insgesamt die ganze Aufmachung?
Technisch jetzt.
Technisch.
Das muss ich jetzt nochmal. Du meinst jetzt hier, Kamera?
Ich habe jetzt einfach mal einen Sprung gemacht, aber.
Ich überlege gerade, ich habe es vor 2 Tagen gesehen, ich kann mich gerade echt nicht, außer auf die Intro-Musik, kann ich mich nicht an die Musik erinnern.
Es gab viel so, also sehr Synthesizer und elektronisch.
Okay. Es war also sehr Drive, also hat mich immer sehr so an den Drive-Soundtrack. Erinnert. Oder und der Drive-Soundtrack, der wiederum für die Commerzbank irgendwann mal später genutzt wurde für einen Clip. Ich weiß nicht, habt ihr den im Ohr? Und dann dachte ich immer so, diesen ähnlichen Sound meine ich auch gehört zu haben in der Serie. Aber ich mochte das trotzdem sehr gerne.
Noch mehr geräuschhafter fand ich. The Drive ist noch mehr Musik und das fand ich war noch mehr so.
Sag mal, Drive ist Drive, meint ihr?
Ja, Drive.
Niklas Van der Greffen.
Okay.
Ja, es hat gepasst. Also dieses
musikalisch würde ich auch sagen, ich hat sich zurückgehalten auch oft, ne? Also eher unterstützend und also ich war auch, ich finde, wie gesagt, machertechnisch, was die Musik angeht, super. Color Grading hatte ich ja schon im Vorgespräch gemeint, ich fand es ein bisschen übertrieben in manchen Situationen. Ich fand die Kühle in der Bank, okay, aber das ist Handwerk, das ist klar. Also so, das ist das Logische, was man macht. Man kann es natürlich anders machen, aber logisch ist es halt, dass die Bank ein bisschen kühler ist. Wenn man auch die Bank so böse zeigt halt. Ich fand die Szenen, die in Frankfurt spielten, sehr überzeichnet. Also ich fand halt irgendwie, also von der Farbe her, ne? Also alles diesen Gelbstich. Und der war auch manchmal in der Bank auch mit drin. Also manchmal hast du auch, wenn die dann irgendwie in der Bank, wenn die in London waren, in der Bank waren, das war einfach nur gelb alles. Also du hast das Gefühl so, ja, also,
Sepia so.
Ja, so ein Sepia-Gelbton, Gelb-Grün-Ton, der die ganze Zeit irgendwie mitschwebte, was ich irgendwie, wo ich dachte, also ist alles gut, ich wollte nur verstehen, warum. Also ich habe es nicht verstanden, was will mir der Film damit sagen. Oder auch dieses Frankfurt unter so einem Smognebel, der da irgendwie die ganze Zeit irgendwie in der Luft hängt. Und
der da eigentlich, also ich habe in Frankfurt studiert, ich habe da nie sowas
gesehen. Hast du keinen Smog gesehen?
Ja. Du, die haben da halt so ein paar...
Wir haben aber auf Peking aus Peking direkt eingeflogen.
Wir haben da so ein paar Nebelmaschinen angeschmissen. Das wird ganz gern gemacht beim
Spiel. Wahrscheinlich ist die Sicht von den Bankern, die sehen Frankfurt eher als Smog statt, aber...
Die sind so weit oben.
Genau. Nee, das habe ich nicht verstanden. Was will mir die Serie damit sagen? Die haben auch oft dann zum Beispiel die Gebäude, haben die gerne immer wieder mal ähnliche Bewegungen gezeigt. Also einfach wirklich, du hast eine Bewegung, die halt einen Schwenk und den hast du halt immer wieder eingebaut bekommen halt. Ne? Und immer wieder, was vollkommen okay ist, aber... ich hätte mir da ein bisschen mehr Variation gewünscht vielleicht. Vielleicht gab es auch nicht so viel Variation und deswegen ist es halt so. Vielleicht waren es auch Variationen, es sah halt alles sehr ähnlich aus, weil es halt einfach Hochhäuser sind. Aber da hätte ich, glaube ich, so ein bisschen mehr mir gewünscht, mehr verschiedene Arten von dem Schwenk oder wie auch immer zu sehen. Und dann die Detailaufnahmen finde ich super eingebaut im Großen und Ganzen, um das diese Enge zu zeigen. Aber andersrum fährt mir dann manchmal so die Standard-Tropes, die man halt irgendwie so eine Detailaufnahme mir als Zuschauer irgendwie bietet oder wo ich denke, wo es hinführt, hat mich damit gestört, weil ich dann einfach darauf gewartet habe, irgendwie was will mir dieses Bild zeigen?
Hast du eine bestimmte Szene gerade im Kopf? Weil ich kann dem da nicht so folgen.
Ich überlege gerade, beim Erzählen habe ich überlegt, ob ich da irgendwie ein Beispiel bringen kann. Nein.
Also jetzt erstmal bei den Farben ging es mir so, dass mir das nicht so, also gerade mit der Frankfurter Stadt, dass die so sehr überzeichnet gelb war, das ist mir nicht so aufgefallen oder das habe ich nicht so wahrgenommen. Und wenn ich jetzt so über die Farbgebung an sich nachdenke, hat sich vieles in der Nacht abgespielt, es war dunkel, es war kühl in den Innenräumen sowieso. Dann waren wir vielleicht mal in einem Restaurant, da war es auch eher kalt gehalten, alles sehr klar, alles sehr, sehr edel. sonst waren wir vielleicht mal noch bei dem Anwesen von, wie heißt der, der andere, Quirin, Sido, da halt auch alles so, ja, generell immer sehr, sehr clean, sehr metallisch. Mhm. Das ist so das, was mir im Kopf rumgeht, wenn ich an die Bilder denke.
Ja, okay. Ich muss überlegen, welche Szene ich da hätte.
Also allgemein würde ich sagen, handwerklich kann ich nicht irgendwie groß was anmeckern. Musik ist mir nicht aufgefallen, aber ist auch nicht negativ aufgefallen. Vollkommen zweckdienlich. Grading vollkommen passend und zweckdienlich, hochwertig, alles schön. Dieses Übererklären mit andauernden Foreshadowing Close-Ups, gebe ich dir recht. Das hatte ich, wie gesagt, auch irgendwie, ich weiß nicht, in den ersten zwei Folgen, bis es da endlich mal thematisiert wurde, haben sie, glaube ich, fünfmal gefühlt eine Szene gehabt, wie er seine überdimensionale Hand versucht zu verstecken. Und da gab es irgendwie fünfmal ein Close-Up von, also, dass man es, ich habe schon beim ersten Mal, ich habe schon in der Totalen gesehen. Mhm. Ich hätte nicht mal das Close-Up gebraucht, aber von mir aus gibt mir ein Close-Up, dass ich wirklich verstehe, das ist was, weil ich mich gefragt habe, was ist denn mit der Hand? Ah, okay, wir kriegen ein Close-Up, alles klar. Und er versteckt diese Hand auch nach. Alles klar, ich verstehe da seinen Charakter. Da kommt was. Aber das wurde dann halt irgendwie auch wieder, weil wir über mehrere Folgen etwas erzählen, wurde das dann in jeder Folge neu nochmal erklärt mit einem neuen Close-Up und so weiter und so fort. Da kann man vielleicht ein bisschen kritisieren, dass sie das im Schnitt etwas übererklärerisch, wo sie gewisse Fachbegriffe sehr untererklärt haben. Mhm. Aber bei mir fällt alles dann wieder. Casting auch fand ich super. Ja. Ich fand alle gut. Die Tau, aber da weiß ich nicht genau, ob es ihre Figur war. Manchmal glaubhaft und manchmal nicht so glaubhaft. Das ist eher
die Figurenzeichnung als die Schauspielerin.
Das glaube ich auch.
Ja, also.
Ja, ich glaube auch eher, dass es so die Figurenzeichnung ist, dass man manche Sätze ihr vielleicht nicht ganz so und manche, ich bin so sauer und warum bist du eigentlich gerade so sauer?
Zum Beispiel die Brille ist ja auch so eine Sache, das war ja irgendwie so ein Clark Kent-Moment. Wenn sie im Büro ist, zieht sie die Brille an, wenn sie draußen ist, braucht sie keine Brille. Dann musst du mir aber auch irgendwie erklären, warum sie in so einer Situation. Also ihre Familie habe ich nicht verstanden.
Das habe ich noch am besten verstanden. Sie ist die in der Tradition, also in einem absoluten Patriarchat aufwächst, die sozusagen in der Familientradition ausbricht, eben nicht jetzt das Restaurant weiterführt, das vietnamesische oder asiatische Restaurant, sondern ausbricht und aufgrund ihrer Begabung studiert, vielleicht sogar an einer Elite-Universität und es halt geschafft hat, aber trotzdem noch immer noch in dieser Familie ist, wo der Vater ja dann wirklich das hinschmeißt und sagt, du Hund, ja. Mhm. Das fand ich eine super starke Szene und hat auch für mich gut funktioniert.
Also
besser noch als das Stalking.
Mich hat da gestört, weil es ging ja trotzdem, sie verdient einfach, wenn die andere 160.000 auf dem Konto hat, die verdient einfach so viel Kohle, womit sie wahrscheinlich, wenn so jemand ist, die einfach der Familie wahrscheinlich hilft irgendwie. Die wohnt ja noch sogar manchmal, die war noch zu Hause, hat da trainiert, wo ich nicht wusste, wohnt sie zu Hause, aber egal.
Ich glaube, die hat schon ihre eigene Wohnung.
Aber die hat
war ja total teuer, als sie da ihren
Lover mitgenommen hat. Davor hat sie dann irgendwie in der Wohnung von den Eltern, wo die Kinder, die Geschwister am Boxsack da trainiert.
Stimmt, ja.
Das war auch nicht so ganz klar.
Also es war so irgendwie, sie war irgendwie in der Tradition gefangen, aber gleich. Wie gesagt, so ein bisschen, aber da muss ich klar sagen. Vielleicht das Schauspielerin zugute halten, vielleicht war es nicht ihr Spiel, ich weiß nicht, ansonsten. Fand ich das, also ich kann immer nur es wieder dann für mich sowohl im großen Pro als auch im großen Kontra aufs Drehbuch zurücksehen, weil alles technisch und alle anderen Departments fand ich eigentlich.
Wie ging es euch mit Desiree Nosbusch? Als sie da.
Wen hat sie gespielt?
Die hat die Leblanc gespielt.
Leblanc. Eigentlich große Strippenzieher.
Ja, genau. Schon, theoretisch. Die am Ende ja gewonnen hat.
Ich war überrascht. Für mich ist sie immer so eigentlich die Moderatorin, die in der ARD unterwegs gewesen ist. Also obwohl sie eigentlich auch unglaublich viele schauspielerische, also sie ist viel im Fernsehen und im Film unterwegs gewesen. Das war mir gar nicht so präsent.
Ich hatte sie auch nicht da.
Für mich war sie immer die Moderatorin, die irgendwelche UNICEF-Galen moderiert. Und darauf wollte ich aber hinaus. Für mich hat sie aber sehr, sehr gut funktioniert.
Das war eigentlich der Rolle. Highlight.
Der stärksten Charaktere, glaube ich.
Ja. Auf jeden Fall. Also ich fand es auch eine Überraschung, weil ich hatte sie so gesehen und war erst so, irgendwie ist sie mir aus einem anderen Kontext bekannt oder...
Ich glaube, das ist vielleicht auch wieder eher ein deutsches Thema, was du meintest vorher mit dieser, hier in Deutschland kannst du nicht jemand einmal eine Waffe vor die Brust... Also, der ganze Film hatte, also auch sie fällt mir gerade nämlich da wieder so ein bisschen stärker auf, es war die ganze Zeit dieses Machtspiele und ich bin größer als du und ich mach dich fertig, wenn du nicht aufpasst und sowas. Aber irgendwie die Konsequenzen fand ich irgendwie immer so...
Du wirst nie mehr in der Branche arbeiten.
Genau, das ist so. Aber es kam nie irgendwie. Ich habe immer die ganze Zeit irgendwie das Gefühl, so unterschwellig hatte ich immer das Gefühl, irgendjemand wird umgebracht. Das hat sie ja sogar angedeutet. Ja, dann bringe ich irgendwelche Leute. Dann hat sie ja irgendwie.
Na, damit würde ich anfangen. Also, sie sagt ja dann so: dein Freund wird dann nicht mehr da, wo er ist, arbeiten können.
Ja,
und
aber
so.
Das war wieder.
Und dann meinte sie so: und damit würde ich anfangen. Also, sie gibt schon, also ich finde, sie strahlt schon von Anfang an aus, ne? Dass sie ganz schön was machen kann.
Genau, aber genau, dann will sie es machen und sagt der andere: naja, mach das mal lieber nicht. Das finde ich, empfehle ich dir nicht. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, irgendwie, ich meine, dann schickt sie diese Leute, das sind einfach irgendwelche jungen Leute, die halt einfach, ich meine, ich hätte jetzt gedacht, wenn sie so eine krasse Macht hat irgendwie, dann ist es ein Killer oder kennt irgendjemand,
Profis,
der,
ne?
Ja, und nicht irgendwie so zwei, die einfach der Typ, Straße, der einfach auf der Straße kämpft immer, einfach vermöbelt oder so. Also es ist so, wo ich immer das Gefühl hatte, so diese, das wäre wieder die Fallhöhe wieder, ne? Also es war die ganze Zeit irgendwie, mir hat irgendwie ein Bild gefehlt, das war das letzte Bild, das war von diesem, hattet ihr gerade den Namen genannt, der Typ, der dann das Messer sich selbst erstechen wollte am Ende.
Quirin.
Ja, er hat sich auch... es war so, ich dachte, er macht's. Aber ich dachte so, endlich, also nicht endlich, dass er stirbt, aber endlich mal so ein klarer Gaszeichen, wie schlimm diese ganze Welt ist, so eine Art. Ne? So, wirklich, einer bringt sich einfach mal um. So, dann siehst du ihn auch wieder zappelt oder weiß nicht. Ne? Du hast wirklich so dieses... So, das ist ja das Maximale, ne, wenn er sich auch noch umbringt und so. Und dann kommt wieder, dann klingelt der Typ und er macht es wieder nicht und du hast das Gefühl so, ja, irgendwie, es wird immer alles angedeutet, wie schlimm das sein könnte. Wenn du es falsch machst, dann schmeißt dich raus aus der Firma und du wirst nie wieder hier arbeiten, aber es passiert nie.
Ich fand sie auch unheimlich stark. Ich fand, hat gut funktioniert, wie sie gespielt hat, was sie, die Mimik und die sich nicht in die Karten schauen lassen, aber auch hier. Also ich habe mit Leuten gesprochen in meinem Studium, als ich BWL studiert habe, die in der Bank gearbeitet haben, bevor sie dann nochmal BWL oder VWL studiert haben. Und die haben das schon gespiegelt. Da geht es knallhart um Zahlen. Da kommt eine alte Frau und sagt, was soll ich denn mit meinem Ersparten machen? Ich würde gerne was anlegen. Und du musst Zahlen einhalten und dann empfiehlst du der alten Dame irgendwie einen Scheißkredit oder irgendwie ein blödes Produkt. Wo du weißt, sie wird Geld verlieren, einfach damit du deine Quote machst. So. Und so ist das Spiel, ja. Und entweder take it or leave it, ja, geht nicht anders.
Ja, gut, aber
Aber hier wirklich auch zu merken, und man, ich meine, als ich BWL studiert habe, da bin ich schon im Studium damit konfrontiert geworden. Ne? Da hat man schon Sachen gehört und hat sich damit auseinandergesetzt. Mhm. Und dass Jana dann so naiv da reingeht und sagt, echt jetzt? Ach so, ja, da mache ich mit.
Na, sie ist 25.
Ja, genau.
Ja, genau. Wie wir am Ende erfahren.
Dass man eben nicht, das meinte ich mit ich rutsche an den Figuren ab und ich kann mich nicht an deren Gedanken und emotionaler Welt, an dem, ich weiß nicht, Struggle. Mhm. Also an dem, ne, also was soll ich denn jetzt machen? Oder so, das ist absent, das ist nicht da. Und das ist schade, weil das ist gerade so etwas, wo ich denke, das ist ja auch etwas, worum es ja auch gehen könnte. Es geht hier um Bad Banks. Also es geht damit auch um ein Bad System. Und auch zu sagen, wie geht man denn als Mensch mit so einem System um? Oder was sind denn da die Pros und Kontras oder so? Und das fand ich schade, dass das halt dann einfach nur so, okay, gut, dann mache ich es halt.
Ich finde es halt schwierig, wenn man mir verkauft, eben sowas wie ein System, was schlecht ist, mir so zu verkaufen, dass wirklich alles schlecht ist. Ich glaube, das war so ein bisschen, was mich da gestört hat, auch ein bisschen, weil es war so, du hast wirklich, also eigentlich ist alles schlecht, außer Mohammed, ganz ehrlich gesagt. Ich wiederhole es nochmal, weil der hat keine Szene,
wo er... Und das Kind.
Auch,
ist es Flo, sonst? Mädchen oder Junge? Mädchen,
und ne? Der Bürgermeister...
Ja,
auch. Na gut, der am Ende, also es endet, zeigt mir irgendwie, also ich weiß nicht, was für ein Mitgefühl, soll ich Mitgefühl dafür haben?
Also ich hatte Mitgefühl, ich fand's...
Er ist ja einfach nur traurig.
Ja, genau.
Ich meine, er soll vielleicht am Ende als Geschädigter davon rausgehen, oder? Ist es so gemeint vielleicht?
Er ist so der Geschädigte? Er ist der Hauptgeschädigte, so wird es uns immer gesagt, von dem ganzen Scam, den sie da abgezogen haben.
Ja, okay, dann, genau, das wäre vielleicht so die Erklärung, warum er da stirbt.
So, statt irgendwelchen Menschen, denen sie das Geld, die wir nie gesehen haben, ist es hier so diese eine Person, die einfach ihr Lebenswerk das wird wahrscheinlich gerettet von anderen Banken und der deutschen Regierung und so weiter und so fort. Aber für ihn ist das Lebenswerk halt jetzt hin ja. und hinfällig.
Das wär vielleicht wirklich die Erklärung, warum er da im Müll am Ende landet. Aber dann verstehe ich trotzdem nicht, warum mein Idol, der Hauptcharakter, mit dafür verantwortlich ist.
Ich wollte nur kurz was zum Technischen sagen. Ich fand die Kamera sehr gut.
Ja.
Das hat mir wirklich gut gefallen. Das ist auch hier, das ist wirklich hervorragend gemacht. Man weiß, was funktioniert. Ne? Also der Wechsel von Steadicam zu Handgehalten oder Easy Rig oder diese ganzen Sachen nah dran, dass es in der Disco oder wenn es ihr schlecht geht, sie die zweite Panikattacke hat, wo Fengler sie. Ja, das ist alles gut eingesetztes Know-how, das andere entwickelt haben, sage ich jetzt mal so. Aber es entwickelt keine eigene Bildsprache. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Also man setzt das ein, was man von allen anderen Filmen oder so kennt und das auch wirklich sehr gut. Mhm. Und damit ist es für mich okay. Mhm. Also damit, weil das ist schon mal sehr viel. Ja, wenn man das kann, dann hat man schon echt gut ab, aber mehrmals. Mhm. Aber es fehlt halt so eine eigene Bildsprache, wo man vielleicht noch ein i-Tüpfelchen hätte draufsetzen können. Aber das ist natürlich auch wieder Budgetfrage oder Zeitfrage. Kann man sich das leisten?
Nee, da will man sich das auch leisten?
Will man sich das leisten? Willst du
diesen Sprung machen und
läuft was Neues im Kino, probieren? Läuft nur im
wo Fernsehen. Ich sagen muss, wie gesagt, die Farbe, die mich gestört hat, wäre so ein neuer Sprung. Ne? Also es wäre sowas, wo man halt sagt, man zeichnet einfach mal an Frankfurt einfach mal anders, ne, als wie man es sonst sehen würde. Es wäre ja genau sowas halt. Da hätte ich es stärker gesehen. Mich hat es halt in dem Fall vielleicht dann gestört. Wie fand ich das Ende?
Das wäre jetzt mein nächster Punkt auch gewesen. Ich habe mich schon einfach viel an der letzten Folge gerieben. Also für mich war es eigentlich, man hätte noch ein paar Enden beenden müssen, aber eigentlich hätte man nach der fünften Folge aufhören können. Und dann zum Beispiel dieser mit dem Minischwert Selbstmord, wäre ein schönes Ende gewesen, aber wir wollen den Charakter eventuell in der zweiten Staffel noch haben. Deswegen haben wir den Streit noch zwischen den beiden Männern, den wir dann zwar irgendwie noch dem Zuschauer erstmalig so richtig erklären, aber gleichzeitig einfach nur die Karten nochmal neu mischen und mal sehen, wo wir in der nächsten Staffel rauskommen. Wir machen das und das neu, wir holen die Tau noch dazu in unsere eigentliche Zweiergruppe und machen jetzt eine Dreiergruppe und mischen die Karten. Also es war all so ein man hätte einfach nur diesen Moment, wie sie bei LeBlanc im Büro sitzt, den hätte man irgendwie noch in der fünften Folge drin haben müssen und dass sie versteht, dass sie es einfach machen will, weil sie es geil findet. Fertig. Wäre ein schönes Ende gewesen, eine in sich abgeschlossene Welt. Die sechste Folge war so ganz viel, okay, wir gucken jetzt mal irgendwie verstreut noch, was wir mit den Figuren machen können, um so ein paar Sachen für die nächste Staffel zu teasen und ein paar Erwartungen eventuell minimal umzudrehen, aber das war so, also die Sogwirkung, die die Serie sonst hatte, was aber Serien allgemein haben, das ist jetzt so in der momentanen Zeit, ist es halt einfach, wenn du Serien binge-watchst und du eine Hauptfigur hast, mit der du in irgendeiner Form mitgehen kannst oder mitfühlen kannst, was bei mir halt bei ihr zumindest, wie gesagt, die Nebenfiguren, aber bei ihr auf jeden Fall der Fall war, ist das allgemein so. Deswegen gucke ich auch ungerne Serien, weil ich mich irgendwie immer so ein bisschen manipuliert fühle, weil ich halt einfach, okay, jetzt habe ich wieder ein paar Abende mit dieser Figur aber war das jetzt wirklich so eine Geschichte? Da ist mir so ein 90-minütiger Film irgendwie einfach immer noch lieber. Aber das ist eine Geschmacksfrage. Aber diese Sogwirkung hat sich total bei mir aufgelöst in der sechsten Folge, wo ich dann so dachte, okay.
Ich fand den Twist bei dem Quirin eigentlich wichtig. Also, dass wir auf einmal den Fänger haben, der als...
Für Staffel 2, für die für, Staffel für, selber ja, finde
ja,
ich nicht.
Okay, mit Blick auf Staffel 2. Also, aber nee, auch so. Nee,
okay.
Auch so erstmal, dass Fänger dann derjenige ist, der alles ausbaden muss. Also der eigentlich noch jemand ist, der hat Karriere gemacht, aber der hat versucht, immer ehrliche Wege zu gehen. Der wollte eigentlich auch immer, so weit er konnte, alles wissen, damit er sicher sein konnte, es ist alles in trockenen Tüchern und es ist alles sauber, was hier läuft.
Sympathiefigur.
Er ist letztendlich derjenige, der so provoziert wird und der gerade stehen muss für alles und zwar ganz alleine. Wo man auch irgendwie sieht, was das eigentlich für ein Irrsinn ist, dass in so einem riesigen Bankenmilieu, wenn irgendwas schiefläuft, Finanzkrise, whatever, es ist eine Einzelperson, die dafür hingerichtet wird. So total absurd.
Aber war Fänger für euch so eine Sympathiefigur? Ja, ich höre es ja raus.
Schon.
Also ich hatte manchmal das Gefühl, er hat auch genauso viel, also weil alle Dreck am Stecken hatten.
Ja, klar.
Hatte ich halt die ganze Zeit das Gefühl, er hat genauso viel Dreck am Stecken und
Na, zur Unterschrift ist er frühzeitig gezwungen worden, also was halt diese Anleihen angeht für Questus. Ja. Mhm. Hier, mach mal. Und dann hat er ja von Quirin erfahren, so was das für ein Mist eigentlich ist und ist deswegen ja auch so ausgerastet. Er ist derjenige, der für sich total zurücksteckt, also seit Jahren da irgendwie in dem Gebäude wohnt, also sich nicht irgendwie verausgabt in einem krassen Penthouse oder so.
Ja gut, aber er hat auch noch erlebt. Ja, oder genau, er hat ja sie dann auch nochmal geschlagen in einer Situation, wo
also, na gut, das war ein Foreshadowing für seinen Jähzorn und seine Gewaltausbrüche. Klar,
aber er hat nichts anderes. Also er hat jetzt nicht irgendwie, er verfolgt keinen Intrigenplan wie. Also
ihm wurde fieserweise diese Frau vor die Nase gesetzt, die halt wie die verstorbene Liebe seines Lebens aussieht. Also er wurde auch von außen einfach nur manipuliert. Also unsere Hauptfigur und er sind für mich die beiden.
Also das verstehe ich, wenn ich so erzähle.
Sympathieträger, den ich gefolgt habe gewesen. Und klar, sie haben negative oder böse, aber dann konnte ich ihnen trotzdem immer noch folgen, den beiden.
Er hat einen fairen Sportsgeist in meinen Augen.
Ja, genau.
Ein fairer Sportstyp.
Definitiv. Ja. Er ist sozusagen der knallharte Spieß, ne, beim Bund, der irgendwie antreibt, aber er ist fair. Er fordert von dir 150%, aber er ist fair und verrät dich nicht, er ist loyal und so. Das wird mir auch ein bisschen zu, also ich muss nicht mehr selber zusammenreimen. Das kommt so zum Schluss, wird es dann sozusagen aufgelöst und dass er auch der Arme ist und so. Das ist, ja, aber für mich auch Sympathieträger, dass er dann mit Jana noch irgendwie rumknutschen oder das.
Das musste sein, von Anfang an Suspense im Raum, da musste zum Ende nochmal Knickknacke.
Ich habe eigentlich darauf gewartet, dass die auch nochmal miteinander schlafen, deswegen war klar, dass es irgendwann.
Ja, Tau und Jana, da habe ich drauf gewartet.
Ja, da dachte ich eigentlich auch. Ich dachte auch, dass das passiert, aber nee, die haben halt, was war da los? Die hatten Gangbang.
Die hatten da in der Disco irgendwie zu viert rumgemacht.
Ja. Aber das ist ja noch, Swingerclub ist ja in Deutschland Hello. Also von daher ist das okay. Aber
nee, aber das war auch so, also um da nochmal das Letzte, ich hab's mir aufgeschrieben, hier Sex. Das stört mich sowieso gerade an Serien allgemein. Also das halt dieses Gezwungene, es muss irgendwie eine Sexszene mit rein, habe ich das Gefühl.
Das fand ich eigentlich gut, dass das so lange nicht war, aber trotzdem fand ich die beiden...
Die zweite Episode Tau in der Bank, wo sie
so
diese extreme Sexszene, wo ich dann dachte so...
Also, ich verdrängt.
Es ist nicht nötig, ich finde halt dieses Gezwungene, also man hat echt das Gefühl, die Produzenten haben das Gefühl, es muss mit irgendwie mit rein, oder ich weiß nicht, ob es Drehbuchautoren oder so, aber ich habe das Gefühl, es muss rein in so eine Serie und das habe ich... Das hat man ganz oft bei Serien, das Recht, die so ein bisschen mehr was wagen wollen, ne, dann hast du halt irgendwie, natürlich muss dann irgendwie knallhart gezeigt werden, wie die mit einer schlafen, wo so eine Randfigur ist, hätte ja auch gereicht, wenn die nach oben gehen und sie einfach...
Es
wird halt schon die Machtdominanz gezeigt, die sie da jetzt ausspielt, also die...
Ja, aber ist doch egal. Das ist aber halt konträr so ein bisschen dem verliebten Stalking, was sie dann macht, dass sie dann so total unterwürfig ihm alles recht macht.
Es ist immer nur so ein Stereotyp, so eine Klischeehülse, aber es ist nicht figurengetrieben. Ich weiß nicht, weshalb macht die Figur das. Wieso? Und das ist das, was ich wirklich und da gehe ich mit dir mit, Drehbuch oder Figurenentwicklung, wo ich sage... ich möchte Figuren haben, wo ich mitleiden kann, die ich verstehen kann, wo ich in die emotionale Welt hineingerissen werde. Und das fehlt halt an ganz vielen Stellen, wo man es hätte zeigen können. Fänger und Jana, ja, Jana sind Sympathieträger. Über einen haben wir übrigens noch nicht gesprochen, Luc Jacobi, der für mich der Einzige ist wirklich, der eine Wandlung
macht. Der hat die große Wandlung
gemacht. Und das auch, wo du gesagt hast, du hast vorhin mal so von Junkie gesprochen, oder dass das so ist. Er ist ja der Junkie. Und das ist ja auch ein Thema Fatalismus, ne? Wie bei Büchner beinahe schon, dass du jemanden hast, der ist in dem System, das System schleudert ihn so, er ist ja dann beim Kunden und bricht ja zusammen, dass er ausbrechen will. Der trifft auch noch jemanden, der das ermöglicht. Dann kommt aber sein Vater, der im System ist, spricht auch Französisch irgendwas und sie versteht's und alles bricht zusammen und er landet aber wieder im System. Also ausbrechen
ist
auch so
ein... Na, jeder ist sozusagen... Funktioniert nicht. Jeder ist sozusagen der Knecht seines eigenen Sozialsystems oder seiner eigenen...
Netzwerk haben sie es, glaube ich, in der Serie genannt.
Netzwerk. Ich meine, sie hat ihn ja nur überzeugt, indem sie halt...
seine Freundin verlässt ihn ja dann und dann sagt er sich, ja gut, dann kann ich jetzt auch wieder...
Ja, genau, aber ich meine...
Ich glaube, sein letztes Bild ist ein Ausrast war es da auf der Toilette, ne? wo ich auch nicht genau wusste, wo sie jetzt mit der Figur hin wollen. Ich glaube, das allerletzte in der sechsten ist er sitzt traurig auf der Toilette, hat nicht geguckt oder sowas, aber und haut dann irgendwie auf den Toilettenkasten neben sich.
Weil die Bank, in der er jetzt ist, also er hat ja noch so gefightet, weil Jana meinte, okay, du kannst jetzt gehen und dich von Papa weiter voll pampern lassen oder du kannst einfach mal zeigen, dass du ihm gegenüberstehst und dein eigenes Ding machst, weil sie ihn ja noch im Boot haben wollte, um das Ding zu rocken, obwohl sie schon wusste, wo es für sie eigentlich hingeht. Ja. Und das hat er gemacht, er hat seinen Mann gestanden und hat halt da bis zum Ende... Und hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Ja. Wurde benutzt, hat es gemerkt und er ist eigentlich jetzt in der Verliererbank. Mhm. Ja. Das war sein Ausraster.
Aber wortwörtlich. Aber der am Anfang noch so, das fand ich halt schön. Ja. Ich mag das auch an Figuren, die so eine Wandlung durchleben, wo man erst denkt, was bist du denn für ein komischer Zwerg? Ja, und dann zum Schluss denkst du, wow, cool, lass mal einen Kaffee trinken. Also
eigentlich gar nicht. Ich habe ihm das nie abgenommen. Ich war immer so, oh.
So wie für mich immer so wie ein Schleimbeutel.
Genau.
Also, weil anfangs ist es halt klar so, und danach war es so.
Ich hatte das doch, er ist ja zu jedem gegangen und hat gesagt, ich will ein besserer Mensch werden. Und ich habe ihm das schon geglaubt.
Jana hat das so schön formuliert, die sagt irgendwie, ja, das machst du ja auch nur für deinen eigenen Nihilismus. So, das machst du ja eigentlich auch nur für dich. Also das ist doch nur...
Ja, aber er hat es ja dann irgendwann auch kapiert. Natürlich macht er das erstmal nur für seinen eigenen Nihilismus. Aber er muss ja erstmal irgendwo anfangen. Und dann muss er im nächsten Schritt merken, stimmt, ich mache das nur für den. Ich muss nochmal die Runde machen und nochmal mich bei allen entschuldigen. Weil die erste Runde war nicht ehrlich gemeint, ja, aber er fängt ja irgendwie an, aber schafft es dann nicht weiter. Und das finde ich schön. Also klar, aber er versucht
auch,
es zumindest.
Aber auch wieder durch unseren Hauptcharakter. Das ist ja wieder, was ich meine. Das ist wieder so eine Situation, wo die Person, mit der ich eigentlich mitfieber, die
zerstört alles.
Also irgendwo fängt es immer mehr. Also ne, am Anfang ist sie wirklich eher auf unserer Seite und dann merkst du halt, wie relativ schnell sie alles, also genau diese Sachen, die halt dann nebenbei passieren, sie mit in den Tod zieht irgendwie. Das meine ich. Ich verstehe, es geht ja um Bad Banks, ne? So, es geht natürlich wie scheiße. Deswegen will mir der Film, das sage ich ja wieder, will der Film mir sagen, alle Banken sind einfach von Grund auf alles scheiße, was da drin ist. Weil zumindest kommt das für mich so rüber. Also das heißt, alles ist, außer der Chef, ne? Fänger, der halt, wie gesagt, ich habe es so nicht wahrgenommen, aber jetzt so wird nicht so erzählt, okay, das kann ich verstehen, macht Sinn. Außer er, der halt so der Kämpfer ist und eigentlich noch so der einzelne Fels in der Brandung ist, der versucht irgendwie alles gut zu machen, aber der Rest ist eigentlich...
Es sind zu viele Gewürze in der Suppe, als dass man doch irgendwie jetzt einen Geschmack schmecken könnte. Also es ist
für sechs Folgen auf jeden Fall.
Ja, es werden zu viele Schauplätze aufgemacht, als dass man... Da ist zu viel drin. Da ist, also anstatt sich zu konzentrieren, irgendwie zu sagen, lass uns doch mal das thematisieren, jetzt irgendwie Bankenkrise oder die neuen Junkies auf der Arbeitswelt oder was auch immer. Ja. Und dann kriegst du es nicht mehr, dann kriegst.
Aber da würde ich nochmal umschwenken wollen auf den Titel Bad Banks, der nicht beinhaltet böse Banken, sondern Bad Banks sind letztendlich ja... Oder schlechte Banken, Banken, ja. Sondern letztendlich ist das ja ein Begriff, der, es gibt das Bad Bank-Konzept, was beinhaltet, notleidende Kredite werden an diese fiktive Bank abgeführt, damit es keine negativen Bilanzen gibt in den eigenen großen Banken und trotzdem diese jeweiligen Anleihen.
Das wäre wieder so eine Erklärung, ich kenne das
auch, ne? Aber ja, das wäre eine Erklärung, die es...
Also es ist doppeldeutig so oder so, das weiß man ja als wahrscheinlich.
Genau,
als
Name, so. Also es funktioniert doppeldeutig, aber ich finde es spannend, wenn man es weiß, weil es einen schon nochmal mehr als Schablone erklärt, was eigentlich in der Serie passiert. Also dass wir schon ein krankes System haben, was die Banken angeht, in dem auch die Leute, die dort drin sind, es nicht besser machen, weil sie entweder... weil sie in irgendeiner Form Opfer sind der jeweiligen Strukturen, in denen sie auch schon aufgewachsen sind.
Also würde ich ja fragen, wüsste ich das nicht schon am Anfang? Also so gehe ich ja auch rein. Ich meine, das ist die negative Konnotation von der Bank. Ne? Das ist ja schon unsere Gesellschaft. Dafür muss ich mir nicht die Seele angucken, um zu verstehen, ja, stimmt, es ist alles scheiße, was sie da machen.
Das,
so,
das war tatsächlich auch eine Sache, die ich mich ein bisschen immer mal wieder zwischendurch gefragt hatte. Eben dadurch, dass durch die Nachrichten dieser Bad Banks Begriff sicher nicht jedem, aber mir auf jeden Fall in dem Fall geläufig war, was das ist, wie das funktioniert, war ich, als es dann in der Serie anfing thematisiert zu werden, war ich überrascht, wie wenige Ecken das sozusagen geht, sondern dass es ein Anwalt ist, der bei denen im Gebäude sitzt, der diese Firma da in Bahrain...
Ja.
Ich glaube in Bahrain. diese Briefkastenfirma da und dieses Callcenter quasi führt oder für die unterschreibt. Also das ist nur um eine Ecke ging, wo ich mich gefragt habe, das ist schon so erzählerisch, dass das quasi in dieser fiktiven Welt die allererste Bad Bank ist, die aufgedeckt wird, oder? Das war vorher nicht bekannt, weil heutzutage, wenn das heute noch welche machen, ist das wahrscheinlich über 10 Konten hinter 10, 20 Ecken und das, da habe ich so, hui, das ist ja simpel zurück. Also du rufst da einmal an, machst die ein bisschen unsicher und damit kannst du schon, was? Das war auch wieder wahrscheinlich diese Straffung auf diese 6, ich weiß es nicht. Also was ich mir auch mit den ganzen Figuren, je länger ich jetzt drüber nachdenke, vielleicht wollten die irgendwie so eine, vielleicht haben sie gar nicht an ZDF oder so gedacht, ich weiß es nicht, das ist pure Spekulation. Die wollten eine 10 Folgen Netflix-Geschichte oder sowas machen. Und dann haben sie plötzlich ARD und Arte und ZDF reingekriegt. Und okay, wir haben weniger Geld, aber wir kriegen es so und so hin. Und hier Luxemburg-Koproduktion, weiß ich nicht. Aber wir haben nur 6 Folgen. Und welche Figuren streichen wir? Wen schaffen wir? Wen destillieren wir irgendwie auf die Kernprobleme runter? Also es kann tatsächlich so, in 10 Folgen wäre dieselbe Geschichte, glaube ich,
auch besser erzählt worden.
Besser, meiner Meinung nach besser erzählt worden.
Also noch einmal kurz mit diesem Bad Bank, ich glaube, da kommt der Fänger wieder. Das weiß ich auch so ein bisschen, warum ich da das Gefühl hatte, ich glaube ihm nicht, weil er so eben auch diese charismatische Art hat. Weil er, ich meine, wenn er da drin, ich meine, du erzählst von deinen Bankenfreunden beim BWL-Studium, das heißt, du kannst mir nicht sagen, er ist als Chef dort und er hat keine Ahnung von dem, was im Hintergrund passiert. Er weiß vielleicht nicht, was in seiner Bank alles passiert, aber er weiß schon, dass man das halt so macht irgendwie.
Es sei denn, ist das allererste Mal, dass es so gemacht wird in dieser fiktiven Welt dieser Serie. Ja. Also das war mir nicht ganz klar, aber der Begriff Bad Banks ist dann auch sofort auf dem Fernseher gefallen.
Man kennt das schon. Deswegen.
Also deswegen, ich als Zuschauer, mir war es ein Begriff, deswegen also bei Fänger hatte ich dann auch so, bist du wirklich gerade so naiv oder?
Aber es ist ja auch wirklich so, er sagt, unterschreiben Sie das mal, ich muss es erst lesen, Moment.
Genau.
Ja. Und dann sagt der andere, ich lese immer erst, bevor ich etwas unterschreibe. Und dann sagt er, nee, ist schon gut. Ah ja, gut.
Das war ja die Freundschaft zu dem Typen. Das fand ich irgendwie noch okay, aber sie haben Vertrauen. Ja dann so gefragt, was ist denn das für eine Firma? Ah ja, so arabische, blablabla, die kauft Risikosachen.
Ich habe es jetzt übertrieben, aber natürlich, so läuft es ja ein bisschen. Und dann,
ja, aber das kennt er. Das ist ja, ich meine, wenn du in so einem Milieu arbeitest, das ist so, wie wenn du... wenn du als Gangster arbeitest und dann sagst du, naja, ich wusste nicht, dass da Leute umgebracht werden.
Also, also auch da wahrscheinlich wieder hätte man über mehrere Folgen ihn einfach mal beiläufig, am besten noch am Telefon, Sachen unterschreiben lassen müssen, dass du irgendwie so verstehst, der unterschreibt Sachen im 5-Minuten-Takt. Ja, genau. Aber es ist diese einzige sehr zeremonielle Situation, die wir da gezeigt gekriegt haben.
Die
mussten
die Firma planten, die mussten einfach diesen Namen planten, dass es später... Ne,
hat dann auch so
es war sehr gestaucht.
Und Waschmaschine auch so unterschrieben.
Es war sehr gestaucht und trotzdem war die 6. Folge irgendwie überflüssig. Nee, also das ist meine Kritik tatsächlich an dem Ganzen.
Aber das ist
so unterhaltsam und spannend, ich es trotzdem fand.
Ich hätte mir auch gewünscht, dass diese Dystopie, die am Anfang so aufgemacht wurde, ich dachte, geil, es ist richtig Chaos am Ende. Also egal, ob mir das schon bei der 6. Folge dann aufgemacht wird und aufbereitet wird, hier kommen wir jetzt in die Dystopie rein oder ob das so für die 2. Staffel mir noch aufgehoben wird, egal. Ich dachte so, wow, also da ist richtig Feuer drin. Und dann war das auf einmal von heute auf morgen, da gibt es so eine Plattform, oh, wir leaken hier jetzt mal was, so.
Die gibt es aber, glaube ich, wirklich.
Ja,
das habe ich vermutet, dass es das wirklich
aber
gibt.
Aber es gibt Pressestellen etc., die halt so geheime...
Es gibt garantiert für Wikileaks oder für irgendeine Seite, gibt es einfach ein anonymes, nicht verfolgbares...
Leak complete. Aber es war trotzdem halt irgendwie so ein bisschen... Also man hat schon so ein bisschen... Man hat schon ein bisschen geschmunzelt.
Leak complete.
Hacking complete. Und dann am nächsten Tag war so Chaos. Okay, man sieht schon, die sind alle noch ordentlich angezogen, also die Leute, die da irgendwie rumlaufen, also okay, so lange kann da jetzt noch nicht Chaos sein, aber du siehst schon irgendwie Rauchwolken auf der Straße, es fahren keine Autos mehr, es wird sich gekloppt und so und sie im Hoodie läuft da dann halt zu ihrer Bank.
Warum eigentlich?
Weil sie kein Banker-Outfit...
Papiere ja haben will.
Sie will den USB-Stick, ne? Den will sie wieder haben, den sie clevererweise in den Pflanzentopf gesteckt hat.
Ja. Also sie wurde gefeuert, aber da ist ein bisschen... Ja gut, ist
die
egal.
Die Tür, sie wird hintenrum von dem, wie heißt das?
Luke
durchgeschleust.
Ja, aber das ist vielleicht Kundenkackerei. Also,
der Hoodie ist einfach, um auf der Straße nicht als Banker erkannt zu werden, meiner Meinung nach, sondern damit du nicht einen Stein an den Kopf kriegst. Aber sie ist über die Straße, sie ist bei den
was heißt Bankerin, halt nicht so schick, ne? Genau, also ja. Halt meine, nicht so schick zu sein.
Ich anderes anziehen. Also ich meine, das ist jetzt irgendwie kein Grund, irgendwie, ich meine, was heißt denn Banker? Also, da sie einen Blazer an hat und eine Bluse an hat,
ist
sie
ein Banker. Das ist halt dieses Klischee, da ist halt manchmal dieses Klischee.
Oh, da läuft ein Banker.
Aber auf jeden Fall fand ich die Aufbereitung dann so ein bisschen mau am Ende. Also es war dann so von heute auf morgen und ich so, ach, das ist die Szene von am Anfang. Wo ich mir so dachte, wow, okay, in welchem Jahr sind wir und wie viel ist schon passiert? Okay, 8 Wochen, okay, da muss richtig was passiert sein.
Es ist halt so schade, dass ich fand es genauso, es ging mir genauso wie dir, ich dachte so, wow. Weil ein Bankrun hat noch niemand erlebt, oder zumindest in der westeuropäischen Welt. Und ein Bankrun kann auch keiner abschätzen, was da passiert. Mhm. Niemand.
Ja. Gab es das nicht so ein bisschen in Griechenland?
Und jetzt so sehr, aber das konnten sie ja Gott sei Dank stoppen. Ja. Weil, also das ist auch so, Bankrun ist in der Volkswirtschaft wirklich eines der schlimmsten Sachen, die passieren können. Also, und dann gibt es dieses System und die Banken, das ist ja das Problem. Die Banken, müsst ihr euch vorstellen, oder so empfinde ich das, ist wie die Luft, die wir atmen. Ja? Wenn die Luft schlecht ist, dann kann man zwar sagen, böse Luft wird mal gut, aber du kannst sie nicht abschaffen, weil wir brauchen sie. Und so ist es ja mit den Banken auch. Und das wissen die Banken. Das Ganze, unsere ganze Zivilisation basiert ja auf Zahlungsverkehr und die sind sozusagen durch Banken gewährleistet. Das ist die Infrastruktur, die wir haben. Deswegen können wir die nicht einfach so aus dem Verkehr ziehen. Und das wissen die. Und das noch ein bisschen mehr zu thematisieren und auch die Leute, also die Zuschauer mehr noch da reinzuholen, weil jetzt bin ich nachher wirklich genauso schlau wie vorher. Okay, Banken sind irgendwie schlecht, da gibt es so gibt es ein paar Probleme, es gibt Chaos und so, aber letztendlich werden die Banken ja doch gerettet. Mhm. Und das dann halt noch in den Credits nur zum Schluss irgendwie so, die Banken wurden gerettet.
Ja,
und
ja.
So.
Okay. Ja, also
wir müssen jetzt
die 6. Folge wurde irgendwie meiner Meinung nach ganz viel Spannung und Potenzial irgendwie dann verpulvert und verschenkt.
Aber wir haben das Dream Team, was jetzt intern Robin Hood mäßig, Sailor Kriegerin mäßig jetzt
mit
wieder
2 Millionen
durchstartet, mit 4 Millionen.
Mit 4 Millionen
durchstartet.
Wo sie nicht zu der Tau gesagt haben, dass sie irgendwie mit dir teilen. Ich habe auch so gesagt, so, okay, wir teilen die 4.
Sie schenken ihr Loyalität. Genau. Wir haben jetzt alle irgendwie uns ein Geheimnis geschenkt und jetzt
Finger weg von unseren 2 Millionen jeweils, aber Loyalität hast du.
Du hast Loyalität.
Ja.
Und du kriegst dann irgendwann mal vielleicht was.
Aber eins wollte ich noch sagen, weil es mir positiv aufgefallen ist, und ich hadere da auch immer beim Drehbuchschreiben, ich finde die Namen cool. Mhm. Also Jana Liekamp wie Lieken, oder Gabriel Fenger, Gabriel ist ein Erzengel, Engel des Lichts, oder auch Luc Jacobi, Jakob, der heilige Jakob. Also ist schon cool. Adam.
Ja, schöner Hinweis.
Ist cool. Die Namengebung hat mir hier gefallen. Also ob das jetzt wirklich so bewusst ist, aber man hört die ganze Zeit Jana Liekamp und sie liegt. Also ist gut gemacht.
Die liegt auch oft auf dem Boden.
Liegt auch oft auf dem Boden?
Nein.
Nee, aber genau.
Ja, nee, aber ich gebe dir vollkommen recht. Ich würde mal das jetzt mal zum Ende führen. Wir haben ja 1,5 Stunden jetzt. Genau. Achso, du hast
noch einen. Ich habe noch einen, genau, das wollte ich unbedingt noch einwerfen. Der Intro. Genau, da hatten wir vorhin schon drüber geredet. Ist es der freie Fall, der irgendwann uns auf den Boden der Tatsachen bringt, oder ist es das Abheben in die Luft?
Also, das ist halt meiner Meinung nach das Coole, dass einfach von der Art, wie die Gebäude aussehen und so, wie die Kamera sich bewegt, dachte ich jedes Mal, dass die Kamera nach oben fliegt, also dass wir den Aufstieg haben. Aber so in den letzten, ich glaube so ungefähr bei Schwochos Einblendung, so wenn du die letzten paar Credits hast, auf siehst du durch die Wolke, siehst du an zwei Stellen, siehst du halt Boden und Straßen und so weiter darunter.
Ne? Links oben.
Ich glaube links oben auf jeden Fall und rechts glaube ich auch ein bisschen.
Fand ich auch, war auch mein Gedanke und trotzdem ist es so, dass insbesondere das linke Gebäude sich extrem verjüngt. Also du hast dann auch so Aufbauten, die unlogisch wären in der Architektur, wenn es dabei nach unten ginge und nicht nach oben.
Ja.
Aber vielleicht soll das auch, also
ich gehe
nächste
von
Mal
aus,
noch mal genau hinschauen,
ist,
aber ich fand's
mit dem Fahrstuhl habe ich dann auch überlegt, in dem einen Gebäude vor uns und so, also den Vorspann, dadurch, dass du den immer einmal im Vorspann und einmal im Abspann siehst, habe ich den auch relativ präsent dann mir angeguckt.
Aber da ist was du eigentlich vorher angesprochen hast, was fehlt, ist halt diese Eigenständigkeit von dem Film. Ich meine, dass man darüber interpretieren kann, wie der Vorspann aufgebaut ist, ist ja schon eine starke Message, die der Film mitbringt.
Das fand ich auch auf jeden Fall erwähnenswert.
Das war auch irres Bild. Also meiner Meinung nach, ich weiß es nicht, ich war jetzt nicht so oft in Frankfurt, aber ich glaube, zumindest dort gibt es nicht diese vier Gebäude, die so eng zusammenstehen. Das kann natürlich jetzt auch durch den Winkel, also ich gehe von aus, dass es eine Computeranimation ist, aber
vor allem fand ich sehr präsent. Zuhört, ich würde mich freuen, wenn, du nochmal da eine Info mit reinhaust.
Kann ja einfach mal auch hier zum Roundtable kommen.
Ja, ich bin da. Genau. Ich würde mal langsam, wie gesagt, eine Klammer drum machen, weil wir haben ja schon ein bisschen geredet und ich glaube, wir haben es auch sehr ausführlich besprochen, deswegen auch, wie gesagt, auch nur diese eine Serie.
Würdet ihr die Serie empfehlen?
Ja, auf jeden Fall.
Definitiv. Aber an wen ist noch die Frage? Ja. Ja, an Banker. Nein, ich war
an jeden. Meine Mama.
An meine Mama, ja. Nee, ich weiß gar nicht, ob das so das typische ZDF-Publikum, wie man denkt, dass es ist.
Es ist das ZDF-Mediathek-Publikum.
Ja, genau.
Wahrscheinlich.
Genau.
Exakt.
Würde ich auch sagen. Also jetzt nicht so das ZDF-Fernsehpublikum vielleicht. Wie gesagt, das ist auch immer so eine Sache, man weiß ja nicht, wer wirklich guckt. Aber ich denke auch eher so ein bisschen jüngere. Wie gesagt, alle, die so Big Short gut fanden, so in diese Richtung, ich meine, du merkst schon die Parallelen auch irgendwie mit dabei. Dem würde ich empfehlen, ne? So in die Richtung. Also junge, aufstrebende.
BWLer.
Glaub, als BWL, abschreckendes Beispiel?
Nein, ich glaube, BWLer haben Spaß damit.
Ich, mein, ich, am Ende, ich glaube auch. Ich
also
glaube
du hast halt, also musst du sagen, aber wir haben, glaube ich, viele Sachen.
Wenn es ein Spiel später draus gibt aus dem
Strategie-Brettspiel.
Anno, Bait Banks. So.
Ja. Gehen Sie nicht über los, leaken Sie nicht. Sie
ja, also, wie gesagt, ich finde es auf jeden Fall empfehlenswert. Definitiv. Also, sollte man sich angeschaut haben, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich hätte jetzt ein paar Situationen, hätte ich es vielleicht ausgemacht. Aber ich finde es trotzdem von der ganzen Machart, vom Look, vom Feeling, von dieser Düsternis, egal, auf jeden Fall, so wie es sich anfühlt, schon sehr einziehend und es hat mich jetzt nicht gestört, irgendwie dort zu sitzen und 6 Stunden lang zu bingen. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Und wenn du schon meinst, in der 6. Folge gab es einen kleinen Downer, unterschreibe ich, aber ich meine, am Ende ist es ein gutes Zeichen, wenn du halt, ich meine, bei Netflix ist es immer eine 8. Folge von 10 oder von 10. Mhm. Und hier ist es halt in der 6., in der letzten Folge ist es doof als Abschluss, aber es ist vollkommen, glaube ich, okay und eine gute Richtung. Und wenn jetzt keiner von euch nochmal einen positiven Satz dazu sagen möchte.
Gerne.
Oh, verdammt.
Und zwar ein Lob an den Mut, endlich mal einen Writers Room aufzumachen, ja, mit mehr als nur einem einzelnen Autoren oder Autorin, die da in ihrem kleinen Kabuff sitzen und
bei 4Blocks auch, ne?
Vor sich hinschreiben. Das weiß ich gar nicht.
Auf jeden Fall bei der zweiten Staffel. Erste nicht.
Bei der ersten nicht. Nee, finde auf jeden auch. Fall ein Format, was ich hoffe, dass sich das wiederfindet. Ich glaube, dass das lohnenswert ist, sich an einen Roundtable zu setzen, zu brainstormen und einen Head-Autor zu haben und gemeinsam aus verschiedenen Perspektiven, eben gerade bei einer Serie, wo wir viele verschiedene Darsteller oder Charaktere haben, lohnt es sich auch, mehrere Köpfe zu haben, die daran arbeiten.
Ja, finde ich super.
Schöner Endsatz. Dem bedanke ich mich bei euch, dass ihr fleißig mitgeredet habt. Genau, wollte noch mal kurz hinzufügen, falls ihr den Podcast gut findet, abonniert mal. Würde mich freuen. Bei Facebook kann man abonnieren, man kann den auch auf der Webseite www.indiefilmtalk.de sich anhören. Und über jedes Podcast-Tool, was es auf dieser Welt gibt, kann man das runterladen und abonnieren und reinhören. Und sogar im Radio läuft der jetzt seit kurzem.
Wuhu! Ja. Sag mal wo.
Bin ich vorbereitet. Bei 88.4, das ist ein freier Radiosender und die haben mich letztes Mal gefragt, ob ich da eine Folge mal hochladen möchte. Das ist im Moment einmal im Monat und vielleicht, wenn alles gut geht, danach auch regelmäßig.
Cool.
Und da kann man den Podcast meistens, glaube ich, am Dienstag um 16 Uhr hören. Super. Genau, das auch. Also ja, mich freut's. Ich hoffe, euch auch. Und wir hören uns beim nächsten Mal und ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei.
Sehr gerne.
Und sage ciao.
We'll be right back.